Also ich dachte, auf dem Bau ist wirklich so sehr rau und alle sind sehr streng und so. Aber Leute sind viel lockerer drauf. Es hat einfach richtig Spaß gemacht, so draußen zu arbeiten, was selber zu bauen. War schon cool.
Ist auch cool, und dann fährst du vorbei und siehst, da war ich ein Teil von. Also wenn ich jetzt immer am Parkhaus vorbeifahre und dann sehe, wie die jetzt die ganzen Menschen ein- und ausgehen, die Autos rein und rausfahren, das ist schon cool irgendwie, ja?
Auf jeden Fall der Stolz, oder gerade wenn man. Das ist bei uns in Merklingen, das war meine allererste Baustelle beim Grüner, wo wir eine Halle gebaut haben. Man fährt da immer mit an der Autobahn halt vorbei und denkt, guckst darüber, denkst du, ja, das war meine erste Baustelle, wo ich jemals eigentlich so hatte. Und das ist schon so ein stolzer Moment, wo man eigentlich hat und denkt, okay, das ist eigentlich das Schönste.
Ganz am Anfang war
Ja.
das Wort, was mich so am meisten verwirrt hat. Was ist Polier? Wer ist dieser Polier und so?
Das ist wie so ein Eventmanager, nur halt, dass es kein Event ist, sondern einfach eine riesige Baustelle, die der einfach managen muss.
In Frankfurt wird eine Regionaltangente gebaut und da wurde auch eine Brücke eingeschoben. Knapp 3000 Tonnen und wenn das Ganze angelupft wird und dann reingeschoben wird, das mal zu sehen ist echt heftig. Das muss man mal erlebt haben. Der Geruch vom frischen Beton, die glatte Oberfläche dann, wenn man da drüber streicht mit der Hand, das ist ein geiles
Okay,
Gefühl.
ja, ich verstehe, aber das ist the moment of truth eigentlich.
Ja, voll.
Willkommen zu Gelbtöne. Schön, dass du hier bist. Ich bin Patrick Schüler und das ist unsere Leonard-Weiß-Plattform für Warum-Erzähler und Einblickgeber. Zuhören, eintauchen, dabei sein und die Freude am Bauen erleben.
Willkommen zu dieser Gelbtöne-Episode. Heute geht es ums Fundament für alles, Beton und Stahl. Und dafür habe ich heute die vierfache Dosis Beton- und Stahlbetonbauer am Start. Drei verschiedene Schwerpunkte aus den zwei Herzkammern von LW, Göpping und Greilsheim. Und alle aber mit einer Leidenschaft, die sie vereint, die Freude am Bauen. Sie sind nämlich Schalungsmeister und noch so viel mehr. Und darüber sprechen wir heute, die Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer. Dafür sind heute hier unser Brückenbauer Jonathan Zapf.
Servus.
Hi. Neben ihm sitzen die Hochbauer Thaddäus Weber und Enes Kaya.
Hallo.
Hi. Und die Runde komplett macht unser vierter Beton- und Stahlbetonbauer, Mike Schmartelka, im LW-Programm Polier Plus.
Servus.
Hi, freue mich. Azubis in Action. Los geht's.
Jonathan, wenn jetzt ab morgen niemand deinen Job machen würde und es gäbe auch keinen einzigen Stahlbetonbauer mehr, was würde dann fehlen? Wo würde man es direkt merken?
Ja, im Endeffekt würde man es so in dem Fall merken, die Infrastruktur wird es so nicht geben, wie es jetzt gibt. Man würde, wenn man, ich bin viel, also wir bauen zurzeit eine Brücke in Erlangen für die Landesgartenschau in 2026. Und ja, wo willst du, du kommst mit dem Auto nicht mehr von A nach B. Wie willst du über einen Fluss kommen? Wie willst du ein anderes Hindernis überwinden? Also, das kann man sich im Endeffekt gar nicht mehr vorstellen, ohne Brücken.
Ja gut, weil am Ende ist es die Basis für alles beim Rohbau.
Genau.
Auch überall, ich meine, Fundament, geht es ja schon los. Alles steht irgendwie auf dem Fundament, was stabil sein soll. Da geht es ja schon los.
Keine neuen Gebäude.
Stahlbetonbau.
Krankenhäuser.
Du musst bei der grünen Wiese bleiben eigentlich.
Ja, und dann müssen wir halt der schiefe Turm von Pisa.
Wenn ihr Beton- und Stahlbetonbauer komplett anders umschreiben müsstet, hättet ihr irgendwas im Kopf, wo ihr sagt so, das bringt es auch noch mega auf den Punkt, weil das so ein echt großer Anteil an eurer Arbeit einnimmt.
Schalen.
Das Hauptding ist bei uns eigentlich eher das Schalen, sag ich jetzt mal. Das Betonieren ist eigentlich vom Tag vielleicht 20% oder sowas.
Ja.
Von daher eigentlich mehr, das ist ja stellenweise schon mehr das kreative Schalen. Okay, welche Schalung benutze ich jetzt? Mache ich da jetzt eine Schaltafel dazwischen? Mache ich da jetzt ein Kantholz mit Ausgleichshölzer? Also da guckt man schon eigentlich jeden Tag eigentlich mehr oder weniger aufs Neue.
Ja, jeder kennt, glaube ich, eine Schale. Da kommt Beton rein und wenn es aushärtet, hat der Beton die Form, die die Schale hat.
Ja. Doch, ja, das.
Und das Abspannen ist ja auch ganz wichtig, ob das Druck aushält.
Ja, wie schale ich das jetzt, das Ganze? Klar, man hat immer Pläne, wo es einen ungefähr vorgeben, aber die sind manchmal auch ein schlechtes Recht. Also passen auch nicht ganz zur Situation oder wird irgendeine Stütze vergessen im Schalplan. Von daher ist es eigentlich schon ziemlich kreativ, wo man sich auch da ein bisschen ausleben muss. Oder halt, wo man auch sagen muss, okay, muss sich einmal ein bisschen mit den Materialien befassen, wo man auch auf Baustelle hat und dann immer wie Lego spielen. Das Ganze ist eigentlich wie Lego spielen. Man hat eigentlich eine, bei uns ist Aperi, wo man hat als Schalfirma. Und dann tut man da einfach, okay, man weiß, man hat jetzt eine 60er Schaltafel oder eine 45er, dann kann ich das zusammen machen und da einfach ein bisschen kreative spielen, aber jetzt so mit Griff.
Mir ist da jetzt einer eingefallen, weil
Lego spielen.
Für Erwachsene.
Schalungsmeister.
Ja.
Ja.
Eigentlich schon, weil in dem Fall, ja, weil wenn die Schalung nicht passt, ist das ganze Produkt ja hinterher nichts wert, oder?
Also eigentlich, Schalen ist das Hauptding.
Ja,
das du musst eigentlich quasi in dem Betoniervorgang dann quasi vorbereiten, dass der reibungslos abläuft, dass der Beton hält, dass es so aussieht, wie es sein soll, und das ist eigentlich schon die hauptsächliche Arbeit, doch.
Ja.
Die Schalung ist im Endeffekt dann auch verantwortlich für die, dass du eine saubere Oberfläche bekommst oder eine mitverantwortlich.
Ja, für die Oberfläche und für die Form, wo der Beton auch später hat. Also das ist eigentlich schon das Hauptaufgabenfeld von uns eigentlich auf der Baustelle, dass die Schalung passt. Also von daher, Schalungsmeister trifft es eigentlich, sage ich mal, relativ gut, hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Und wenn jetzt jemand mit dem Bau und auch mit dem Stahlbetonbau und mit dem Betonbauer überhaupt nichts zu tun hat, hat das noch nie gehört, wie würdet ihr dann das Wort oder den Vorgang Schalung erklären?
Ja, den wusste ich auch. Am Anfang hieß es ja Schalung und ich wusste auch wirklich nicht, was Schalungen sind.
Genau, was ist Schalung?
Ja, also du musst mit dem Beton quasi eingrenzen. Also wenn du betonierst, der wird ja überall wegfließen, heißt, du musst den eingrenzen. Das sind quasi die Schalungen, quasi die Wände für den Beton, dass der nicht abhaut, während er aushärtet. So.
Beton-Begrenzungshersteller, aber ja, ist viel zu kompliziert. Aber ja, man kennt es selber von so ein paar Smalltalks, wo man manchmal hat, ja, ich bin Stahlbetonbauer. Ja, was ist das? Die meisten kennen Maurer oder sowas, aber Stahlbetonbauer, habe ich nie gehört.
Ich sage dann auch oft, ja, ich bin Maurer, Stahlbetonbauer. Das ist einfach, das sage ich, okay.
Ja.
Was, wenn ich sage Stahlbeton?
Weil der Link halt zum Maurer, da, weil wegen Mauer entsteht halt direkt meistens ein Bild im Kopf.
Ja, und den kennen wir, und der gibt
es ja schon immer. Das kennen auch die meisten, auch wenn man sich jetzt nicht mit dem Bau befasst. Maurer kennt eigentlich jeder, so vom, was er ungefähr macht, okay, ein bisschen Häusles bauen.
Schaffe.
Ja, da hat jeder so ein bisschen Bild vor dem Kopf, aber Stahlbetonbauer, gerade mit diesem Stahlbegriff, fangen, glaube ich, nicht so viele damit was an. Aber ja, den Beruf ein bisschen umschreiben oder ein bisschen.
Ihr habt es schon ein bisschen gemacht, fand es gut, weil ich hätte Leute, die Frage hatte ich damals auch Maxi gestellt, und was hat er gesagt? Ja, jeder kennt, glaube ich, eine Schale, da kommt Beton rein und wenn es aushärtet, hat der Beton die Form, die die Schale hat.
Wenn man das relativ kurz macht.
Aber ich finde, schade, wenn man das einmal erklärt hat, finde ich, checkbar das schon, weil wie soll der Beton an der Stelle bleiben, wo er sein soll? Den kann man ja also noch nicht bändigen, vielleicht kann man ja irgendwann programmieren. Das wäre irgendwie so auf Molekularebene.
Es gibt ja solche 3D-Drucker, Beton-3D-Drucker.
Ah.
Das ist quasi ein riesen 3D-Drucker, der quasi ein Haus baut, der einfach wie eine Betondüse hat und den dann abfährt, die Wände, und dann quasi wie ein 3D-Drucker eben Beton druckt.
Sieht wahrscheinlich sehr plastisch aus, also wie so wenig, ähnlich wie beim Backen.
Ja, genau.
Ja, genau, das ist wirklich eigentlich das in Großmaschine.
Ja. Top.
Ja.
Aber das dauert noch ein paar Jahre, bis das.
Ja, es gibt schon immer, was man sieht immer wieder so auf Social Media.
Das wird sich nie richtig durchsetzen. Sowas, normalerweise.
Oder generell so Fortschritte sieht man zum Beispiel, wie die richtig viele Pflastersteine auf einmal setzen können mit neuen Maschinen und so. Versuchen alles zu automatisieren auf dem Bau.
Ja, wir waren ja auf der Bauma, wie aus. Das ist die Messe für den Bau. Also, ja, das ist die Baumesse in München. Ich glaube, es ist die größte Baumesse weltweit. Und ja, da haben halt die ganzen Unternehmen vorgestellt, was sie so in Zukunft vorhaben. Und da war schon krass, was da, ich glaube, Doka war es, das ist auch so ein Schalungshersteller und so. Der macht so alles rund um Schalungen. Dass der da so eine Wand und eine Decke komplett automatisiert mit so einem Roboter hingestellt hat. Klar, es gibt bestimmt, wenn man das auf der Baustelle dann benutzen würde, würde es viele Probleme geben. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch nicht so automatisiert laufen würde, sonst wäre es ja schon überall. Aber schon interessant zu sehen, was da so gehen könnte.
Ja, ich schätze mal, dass du das vor allem bei den Projekten einsetzen kannst, wo du gut seriell bauen kannst, wo du immer wieder das Gleiche machst, wo das entsprechend dann auf eingestellt ist, während wir bei Leonard Weiß ja oft im Individualbau unterwegs sind, also diese Losgröße 1. Und wenn du es nur genau einmal so baust, ist es die Frage, lohnt sich das alles so zu customizen dafür? Weil ich fand den Punkt von dir vorhin auch super, Mike, weil du hast von Kreativität gesprochen. Das ist so ein Wort, was mir als Schlagwort nicht in den Kopf kommt, wenn ich als erstes Stahlbetonbauer höre.
Das ist
oder Betonbauer oder Maurer. Meine ich so, ja, der darf auf gar keinen Fall kreativ sein, weil der muss sich haargenau an den Plan halten, weil sonst wird es nämlich lustig, wenn das Ding später steht. Aber in Bezug auf die Schalung, hast du das ja genannt?
Ja, das ist gerade zum Herstellen von der Schalung. Man hat ja seine verschiedene, sei es ein Schloss zum Zumachen, ein Riegel oder sowas, also so eine Schiene. Da hat man so viele verschiedene, sag ich mal, Anbauteile, gerade für den Schalungssatz. Da hat man eigentlich kann man immer irgendeine Möglichkeit, hat man immer zum Abspannen oder zum Versteifen von der Schalung. Also da muss man schon ziemlich kreativ denken und manchmal muss man auch einfach kurz seinen Kopf durchsetzen und sagen, okay, so machen wir es jetzt.
Also quasi kreativ denken, damit es dicht bleibt.
Ja.
Und der Beton halt nirgendwo den Abgang macht.
Ja, und dass es gerade bleibt. Es war vor, keine Ahnung, wann war es? Vor 3 Wochen oder so?
Ja, da haben wir zum Beispiel eine Bodenplatte abgeschaltet. Ja. Und die Bodenplatte hat eine 36,5er Höhe gehabt und da haben wir halt eine 60er Schalttafel dafür benutzt oder eine Schalung. Und das Problem ist, das tut man eigentlich mehr oder weniger wie abkeilen oder mit Kanthölzer aussteifen, dass es halt der Beton halt die Schalung nicht rausdrückt. Aber das Problem war, meine Schalung war zu weit innen auf der Bettungsseite und ich musste ja an Wasser bringen. Und dann habe ich halt mit Schienen und Sprieße habe ich die Schalung halt wieder zurückgeholt. Da muss man halt auch so ein bisschen, ja.
Das war dann wirklich wie Lego und da kamen dann auch so Altgesellen, also die schon seit 50 Jahren auf der Baustelle sind oder 40, 30, keine Ahnung. Und haben es angeschaut und haben es selber auch noch nie gesehen, weil es einfach, ja.
Ja, da habe ich mal meinen Köpfel angestrengt.
Ja, kreativ. Dann
kam es dabei raus.
Ja, ja und es hat richtig gut funktioniert.
Ja. Nee, aber klar, man hat seinen Plan, wo man vorgibt, also die Maße sind vorgegeben, aber wie man zu dem Ergebnis kommt.
Der Weg dorthin.
Ja, den Weg dorthin, da kann man jede Wand eigentlich unterschiedlich machen. Also das ist schon, hat man immer so ein bisschen Spielraum und das gefällt mir eigentlich schon bei dem Beruf eigentlich ziemlich arg.
Es macht es auch anspruchsvoll und du bist nicht quasi nach dem Motto, das Denken muss jemand anders machen, ja, sondern du musst selber eigentlich dabei bleiben, weil wenn du nicht selber mitdenkst, steht das Ding am Ende schief.
100%, also ja, egal wo, drin. Wenn du auf dem Bau nicht mitdenkst, dann.
Man kennt es auch selber, klar, wenn da steht zum Beispiel das Maß 2,1 Meter, ob es jetzt wirklich im Endeffekt 2,1 Meter sind, weil man hat ja immer auf dem Bau so ein bisschen, so ein halber Zentimeter ist da immer dabei und wenn halt Schalung nicht reinpasst, dann muss man halt seinen Kopf anstrengen. Was man jetzt statt der Schalung rein mit irgendwie ein Ausgleichsholz oder so, und das ist schon, also das ist gerade so der Aufgabenbereich, wo ich sage, boah, das ist schon richtig cool.
Gut, weil je nachdem, was ihr baut, ist die Schalung ja komplett unterschiedlich. Ja. Weil das Wort Schale passt dann, wenn man Schalung hört, man nicht so oft, aber Schale, die Müsli-Schale kennt jeder. Das ist die einfachste Schalung wahrscheinlich, klar, da könntest du auch Beton reinmachen, dann hast du halt so eine halbe Kugel quasi.
Ja, auch schön.
Ja. Ich weiß nicht, ob das als Fundament reicht, wahrscheinlich nicht.
Schwierig.
Aber dann kann man sich vorstellen, wenn man die Gebäude sieht, was es für Schalung gebraucht hat, damit der Beton in der Form ist. Weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, wenn man sich mal bestimmte Gebäude oder Brücken anschaut, was für Formen oder Konstruktionen die haben. Dann kann man sich vorstellen, wie die Schalung sein musste, damit das da überhaupt so ausgehärtet in der Form stabil, statik, sind wir bei der Brücke, bei der Statik ja auch relativ schnell, da so überhaupt steht. Ines, gibt's was, wo du, als du angefangen hast, hast du gedacht, ja, vielleicht, es läuft wahrscheinlich so und so, aber es hat dich dann total überrascht, als du angefangen hast und hast gemerkt, hey, irgendwie im Prozess, es läuft irgendwie ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Oder generell an dem Beruf, was dich überrascht hat, mit dem du einfach vielleicht nicht gerechnet hast.
Also ich dachte, auf dem Bau ist wirklich so sehr rau und alle sind, also alles ist sehr streng und so, aber im Vergleich zum Büro habe ich schon echt gemerkt, also die Leute sind viel lockerer drauf. Man kann sich auch mal kleine Fehler erlauben. Und man ist ja da zum Lernen, man kann ja nicht alles direkt perfekt. Und deswegen, und das Miteinander ist auch viel mehr als, also ich vergleiche es gerade alles so mit dem Büro. Das Miteinander war viel mehr. Die waren nicht so streng, also es war nicht so streng. Und ja, es war einfach angenehmer. Es ist einfach angenehmer. Draußen, das Wetter, man macht was selbst. Ja.
In dem Fall ist Miteinander, wahrscheinlich auch ein bisschen der Zusammenhalt und.
Ja, das, genau, das Zusammenhalt, das Miteinander. Und man muss sich auf die anderen Leute sehr verlassen können. Also dieses Vertrauen und so, das spielt sehr viel eine Rolle.
Ja, gut, weil wenn der andere Anführungszeichen Scheiße baut, auf der Baustelle merkst du es halt im Ergebnis und am Ende geht es auch um Arbeitssicherheit auch. Und was ich immer an dem Polieren lieb, die umschreibe ich immer, sind eigentlich, weil Polier kennt man außerhalb der Branche ja eigentlich auch nicht den Namen. So, als ich das erste Mal gedacht habe, so, was polieren die ganze Zeit auf der Baustelle? Also ich denke eher an Hochglanz oder Autopolitur.
Ganz am Anfang war das das Wort, was mich so am meisten verwirrt hat. Was ist Polier? Wer ist dieser Polier? Und so. Weil ich wusste auch nicht, warum das so heißt. Ich kannte nur Kapo von...
Ich wusste auch nicht, was Kapo war.
Kapo habe ich...
Kapo, wer ist der Kapo? Wer ist der Polier? Uns sind ja die Kleinen, aber...
Magazin konnte ich auch ein bisschen verstehen, weil... Magazin, also irgendwas, was wir brauchen, lagermäßig oder so. Aber Polier war wirklich das, was ich gar nicht verstanden habe, wo ich neu war.
ist vielleicht was, was du erklären kannst, weil du machst den Polier Plus, Mike.
Ja.
Was ist eigentlich ein Polier?
Das ist eigentlich mehr oder weniger für den Baustellenablauf auch auf der Baustelle, sag ich mal, verantwortlich. Guckt nach seinen Mitarbeitern. Gerade auch Arbeitssicherheit ist da ein relativ großer Punkt, wo er auch beachten muss. Und auch generell die Logistik auf der Baustelle. Also sei es Stahl bestellen, kommt Schalung, wo mache ich das jetzt was hin? Und auch generell diesen Ablauf so, dass eigentlich die Mitarbeiter nur noch zum Material hingehen. Es ist da, das ist einmal auch ein wichtiger Punkt, wenn das Material da ist, dass sie eigentlich nur noch hingehen können, das Material nehmen und loslegen können. Und der Polier ist eigentlich auch dafür zuständig. Gibt es irgendwelche Probleme, sei es von Mitarbeitern untereinander, das ein bisschen zu managen, von unterschiedlichen Gewerken, weil zum Beispiel der Stahl, das ist bei uns immer eigentlich zu 99% Nachunternehmer, wo der einbringt. Mhm. Immer da, gerade bei einer Decke, wenn es ein bisschen statisch anspruchsvoller wird, da nochmal drüber zu gehen, hey, habt ihr da alles, einfach das kontrollieren. Das sind eigentlich die großen Punkte, wo eigentlich ein Polier betrifft. Und wenn man es eigentlich richtig anstellt, muss man als Polier nicht mehr aktiv auf der Baustelle mitarbeiten. Also man möchte mal wieder ein bisschen mit anpacken, was auch nicht schlecht ist. Ja. Aber so wie ich es jetzt von den Polieren, wo ich war, weiß, ist es eigentlich hauptsächlich dieses Beobachten, Kontrollieren, im Voraus planen. Wenn wir im UG zum Beispiel sind, ist das schon im EG auf jeden Fall mit dem Plan und mit dem Kopf her, okay, da muss man das und das beachten. Also auch diese paar Schritte vorausdenken, ist ja schon relativ viel.
Im Grunde ein bisschen Schach spielen.
Ja, genau.
So dieses Vorausahnen, was eigentlich als nächstes kommen kann und wie reagiere ich drauf. Fand das nämlich auch cool. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen an der Baustellengröße, viel der Polier dann auch tatsächlich auch noch tatsächlich aktiv jetzt am Material arbeitet direkt. Ich fand das krass, weiß ich, ob ihr die Baustelle kanntet, Bad Friedrichshall. Standen 20 Kräne von uns. Also riesiges Ding und Areal, was da gebraucht wurde. Und der hat immer sein Telefon um 13 Uhr schon leer telefoniert gehabt. Hätte ich ein zweites Handy gebraucht, weil um 5 Uhr halt die ersten Nachunternehmer und Materialien kamen. Und eigentlich sind so die, ich finde immer die Improvisationskünstler auf der Baustelle, weil die dürfen jedes Problem, was irgendwie aufkommt, was du sagst, sei das zwischenmenschlich, sei das materiell oder irgendwas im Bauablauf, was irgendwie nicht passt oder Technik, die nicht funktioniert, steckt eigentlich in der Regel beim Polier auf und so ein bisschen, da laufen so diese Fäden oft zusammen.
Ja.
Und finde ich immer auch einen extrem fordernden Job am Ende, vor allem wenn du so eine riesige Baustelle hast. Und
das ist wie so ein Eventmanager, nur halt, dass es kein Event ist, sondern einfach eine riesige Baustelle, die du einfach managen musst.
Geiler Vergleich.
Ja, das ist wirklich, super. Das ist ein guter Vergleich.
Ja, ist echt richtig gut. Eigentlich wie ein Eventmanager und das Event ist die Baustelle.
Ja, und da muss alles, die Logistik, die Menschen, die Mitarbeiter,
muss alles klappen. Ganz viele Nachunternehmer zum Beispiel, die spezialisiert auf irgendwas sind, auf Kabel, Strom oder was weiß ich. Und darum muss, der muss sich ja auch um die kümmern immer.
Ja, und das ist auch die Hauptschnittstelle so zu den Bauleitern, also die das Ganze planen. Und er setzt es quasi um und er koordiniert es alles und ist dann auch die Schnittstelle, wenn irgendwie Neuerungen reinkommen, irgendwie der Statiker sagt, ah, da muss doch noch irgendwie was rein, dann schaut er, dass das dann auch alles einfach so klappt und funktioniert und das ist dann einfach ein cooles Bauwerk.
Improvisationskünstler im Eventmanagement der Baustelle.
Ja, das trifft so gut, ungefähr.
Ja, das ist ja. Also ohne Polier. Also vor allem, wenn du bei großen Baustellen geht halt irgendwann gar nichts mehr. Beim Netzbau finde ich das manchmal spannend. Die sind ja oft nur zu zweit oder zu dritt auch unterwegs. Das sind eine sehr kompakte Kolonne. Da geht es wahrscheinlich auch gut ohne, wenn du dich...
Ja, das ist ganz baustellenabhängig.
Ja.
Also ich würde jetzt selbst sagen, bei unserer Größe, wir machen ja gerade den Y-Flügel in Göppingen, wenn er mal zum Beispiel bei einem ganz normalen Standardtag der Polier nicht da ist, das macht auch nichts aus. Im Gegensatz zu einer großen Baustelle, also wenn gerade, wie du gesagt hast, wenn da 20 Kräne stehen und der Polier ist nicht da, dann brennt die Hütte.
Ja, wir haben aber auch einen sehr guten Vorarbeiter, der schon viel Arbeit das, abnimmt.
Der gut, weil der dann vielleicht auch eine ähnliche Funktion erfüllt. Ja. Der Übergang ist ja manchmal fließend.
Ja, der hat aber viel Kontakt mit dem, der ist auch oft dann im Container mit ihm bespricht und plant alles und ja, doch.
Aber das ist ziemlich Baustellengröße abhängig, wie der Polier da funktioniert.
Und funktionieren muss dann auch.
Ja, funktionieren muss.
Also da, ich finde, man muss damit auch umgehen können.
Ja.
Also wenn man immer einen komplett durchgetakteten Plan haben möchte, wo sich nichts ändert über den Tag, dann ist Polier die falsche Jobrolle für dich. Also ich glaube, das ist ja das Schöne am Bau, dass du morgens noch nicht weißt, was du heute alles lösen darfst.
Ja. Das stimmt.
Das gilt, glaube ich, für Polier, genauso wie Betonbauer, Stahlbetonbauer, wie auch für die Bauleiter. Das ist also, wenn du das nicht magst, dann bist du, glaube ich, in der Branche generell.
Ja, das ist schon wirklich.
Vielleicht ganz spannend, können wir den Überschlag vielleicht zum Material machen. Jonathan, was stellst du mit Beton und Stahlbeton alles an?
Naja, so wie wir es vorhin ja schon gehabt haben, mit Beton und Stahl, da entstehen die Brücken, entstehen Krankenhäuser, je nachdem, da werden Fundamente damit gebaut.
Mhm.
Und
also ihr nutzt es ja für die Fundamente, also als Aushärtung innerhalb der Schalung. Der Stahl ist dann als Gestänge dabei, oder?
Genau.
Der
Stahl ist halt, der wird reingebunden. Das machen wir aber nicht selber. Dafür gibt es Subunternehmen, die das machen. Wir sind halt im Endeffekt dafür zuständig, dass, wenn betoniert wird, dass der Beton gut verdichtet wird, dass er dann eine saubere Oberfläche hat. Damit, wenn man ausschaltet, keine Kiesnester entstehen und dass die Festigkeit einfach vom Beton gegeben ist.
Ja, können wir dann ja sogar sagen, weil die Frage, was hat Stahl mit Stahlbetonbauer zu tun? Weil ich glaube, der Beton meistens im Vordergrund steht, oder?
Der Beton ja. Ist halt dafür da, der nimmt die Druckkräfte auf.
Mhm.
Und der Stahl, der nimmt die Zugkräfte auf. Weil der Beton, ohne den Stahl, würde der Beton, wenn wir zum Beispiel, sagen wir, wir haben eine Brücke, über die Brücke fährst du drüber und wäre da kein Stahl mit dabei, dann und ein LKW drüber fährt, würde die Brücke im Endeffekt in sich zusammenklappen.
Dann zerbersten.
Genau.
Quasi. Also das wäre die Antwort auf die Frage, wo fragen, warum Stahl in Stahlbetonbauer? Ja, ich fand nämlich, also was war das? Der Beton Druckkräfte und der Stahl...
Der Beton nimmt die Druckkräfte auf und der Stahl die Zugkräfte. Dann.
Die Zugkräfte.
Weil der Beton kann sich ja nicht biegen, der Stahl schon.
Ja, der Stahl gibt quasi das Spiel.
Ja.
Wahrscheinlich die Flexibilität.
Genau.
Mich bei dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, die haben Industrienadeln gemacht. Also alles, was wir so anhaben, ist mit der Nadeln gemacht. Und die haben das auch auf und haben eine Bautochter. Und die haben den Stahl durch Textilien ersetzt. Also textile Bewährung. Gerade in Erdbebengebieten, das nochmal wahrscheinlich mehr Flexibilität gibt. Das heißt, die Brücke viel mehr mitschwingt.
Es gibt auch so, gibt auch Glasfaserbewährung und alles Mögliche.
Kohlefaser kann schon eine zusätzliche Bewährung machen.
Ja.
Gerade im Tunnelbau. Kann man da relativ nah an der Betonoberfläche kann man noch so Kohlefaserplatten oder einzelne Streben mit reinmachen oder auch selbst Einbettung kann man da sind es auch Kohlefaser, wo ich Fäden sind es wieder, weil das sieht man auch mehr zum Beispiel, wenn der Beton dann aufbricht, sieht man so ganz feine einzelne Härchen, das ist dann einfach für die Zugfestigkeit auch für den Beton, dass da nochmal ein bisschen mehr und für die Druckfestigkeit.
Ja, ich fand das halt geil, weil wenn du dann auf der Brücke läufst, dann sagt jemand übrigens, das ist eine Textilbetonbrücke. Das du, eigentlich willst du nicht auf einer Textilbeton. Also Stahl hört sich halt geil.
Irgendwie stabiler, hört sich stabil an.
Als Textil. Ja, aber in Albstadt da und Balingen ist eine sehr starke Erdbebenzone auch so in Deutschland mit die Größe, die wir haben. Aber ich glaube, bislang wird es nicht weiter. Ich glaube, es funktioniert sehr gut, aber die Wirtschaftlichkeit ist noch nicht so gegeben, weil diese Textilbewährung wohl extrem teuer einfach ist.
Wir verbauen jetzt auch bei dem Neubau der Y-Flügel in Gapping, das Bürogebäude von LW. Da wird jetzt eine Wand aus, ich glaube, es ist Kohlestoffbeton. Bin mir nicht ganz sicher, ob es Kohle ist. Ich glaube, Kohlestoffbeton.
Ja, so Pellets aus Kohlestoff.
Das ist so, so CO2-neutraler und so. Und aber auch interessant zu sehen, dass da irgendwie Alternativen gibt, die ausprobiert werden. Und
die RW einsetzt in dem Fall, du sprichst ja von der Standorterweiterung.
Ja, genau, in Göppingen.
Aber Y-Flüge wahrscheinlich noch niemand was mit anfangen kann außerhalb, aber wir vergrößern den Hauptstandort in Göppingen, wo wir mehr Platz haben. Aber sehr cool, man könnte ja sagen, also ihr habt einmal die Kreativität so über die Schalungen, wo man wirklich auch viel mitdenken darf und muss, damit es am Ende so funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch immer so challenged, wahrscheinlich macht das auch echt Spaß, wenn du dann, also solange man die Zeit dafür hat, ich glaube, das dann immer voraussetzt, wenn nicht, heißt ja, Mike, in 3 Minuten hast du aber die Lösung hin, weiß ich dann nicht. Aber in einem realistischen Rahmen, da kann man einfach kreativ sein, damit man zu dem vorgegebenen Ergebnis kommt, aber den Weg dahin kann man selber kreativ sich suchen, wie geht es da vielleicht am besten und dann noch die Abwechslung quasi vielleicht auch im Materialeinsatz.
Sie wird gerade gebaut eigentlich, also die kommen jetzt heute, da kommt so eine extra so Provision und so eine Spezialfirma, kommen die Geschäftsführer und schauen das Ganze mal an und dass es auch richtig betoniert wird, weil es natürlich dann auch wieder Unterschiede gibt zu dem, was wir gewohnt sind und dass man halt gut und genau machen muss und es wird jetzt gerade eben...
Okay, also der Kohlestoffbeton.
Genau,
ist das.
Da wird jetzt mal eine Wand probeweise betoniert und das ist Ja. Ich denke, jetzt gerade wird der Beton oder so reingelassen. Irgendwie so.
Ja. Cool. Dann schauen wir mal, wenn ihr in der Wagen kommt, ob das noch steht.
Mhm.
Oder ob es heißt, wir gehen back to the roots. Bleiben klassisch, geht ja auch. Also Beton und Stahl, wenn wir die Materialien waren, im Grunde um Fundamente, Rohbau.
Ja, gut, aber selbst so Kleinigkeiten wie Randsteine ist auch mit Beton.
Ja.
Also, oder Betonplatten für irgendeine Terrasse oder sowas, das ist ja eigentlich, auch wenn man mal im Baumarkt, ein bisschen an der Gartenabteilung draußen oder bei Steinen, das ist eigentlich alles irgendeine Betonart. Also das ist ja schon vielseitig einsetzbar.
Mhm.
Das ist eigentlich alles, kann man prinzipiell, oder vieles im Bau oder Gebäude, kann man mit Beton herstellen oder sei es Rampen oder sowas. Also das ist schon eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten fast.
Meine Schwester macht immer so Kunst, so,
ja.
So
ja, Kunst ist auch.
So. Kannst du mit, gibt so Bastelbeton, wo halt nicht so viel Gestein ist, also dass es nicht so grob ist, sondern viel Zement, dass das so schön fein wird. Und da macht ihr so Blumentöpfe oder irgendwelche Figürchen und so.
Und nicht aus Ton, sondern aus...
Nee, aus Beton.
Aus Beton.
Ja, ist dann so Bastelbeton. Der, klar. Also in kleinere Dimensionen, als wir das jetzt machen, aber ja, vielseitig geil. Einsetzbar.
Vielleicht machen wir, das finde ich eigentlich noch ganz cool, auch Reihe um, vielleicht die Unterschiede. Beton- und Stahlbetonbauer, und da haben wir drei verschiedene Schwerpunkte, würde ich es jetzt mal nennen. Einmal kann man das machen im Ingenieurhochbau, das machen Enes und Thaddäus. Dann einmal im Tiefbau, das macht Jonathan. Und du machst es noch in der Kombination, Mike, mit dem Polier Plus.
Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen, kommen wir gleich zu, kannst du gleich konkretisieren. Gehen wir einmal rum. Vielleicht gibt es Unterschiede zwischen diesen Schwerpunkten, also Unterschied vielleicht zwischen Tiefbau und Ingenieurhochbau. Jonathan, wo würdest du da, oder wo ist der Unterschied in der Disziplin, in den Bereichen? Gibt's da einen, oder ist das gleiche?
Ja, gibt's ja schon einen Unterschied, aber...
Was baut ihr so?
Ja, genau, was baut ihr so? Könnt ihr damit anfangen?
Ja, wir bauen keine Brücken, wir bauen quasi hauptsächlich
Fundament,
industriell
Gebäude.
Also große Gebäude. Jetzt, wir haben ein Parkhaus gebaut, da haben wir die Treppenhäuser gemacht. Also das Fundament, beginnt beim Fundament. Das wir machen, und dann bauen wir halt den Rohbau hoch und dann kommt irgendwann mal Innenausbau und Fassade und alles mögliche, und wir machen halt einfach den Rohbau von unten nach oben, und dann er macht jetzt zum Beispiel Brücken.
Machen
oder
wir
so.
Mit der Brücke im Endeffekt auch. Wir bauen von unten nach oben.
Aber so wie
wir das machen. Andersrum wird es schwierig.
Ist ein Punkt. Wir bauen die halt, und so wie sie dann, ja, kommt halt oben drüber, wenn die Fahrbahn.
Mhm. Und wieder Straßenbau.
Und Straßenbau, genau. Aber ansonsten bleibt es so, wie sie ist.
Ich sage mal, ein großer Unterschied ist die Masse. Wenn ihr mal was betoniert, gerade ein Brückenpfeil oder sowas, das ist halt eine ganz andere Liga, wie wenn wir eine Drehschalltafel oder sowas betonieren. Und auch von der Statik, von der Höhe, da hast du, sag ich mal, Durchschnitt 50 Meter, hast du ja gleich mal bei so einer Brücke. Also das ist auf jeden Fall mal ein Höhenunterschied und auch ein Dimensionsunterschied, auch von der Selbstbewährung. Bei uns ist ein, sag ich mal, 12er Eisen ist ja schon gut dabei, oder lass es mal ein, also 12 Eisen ist schon 14er, von der Durchmesser.
Ja. Durchmesser ist das.
Also es gibt immer verschiedene Stärken, so sag ich mal 10 Eisen, also das ist dann 1 Zentimeter. Das ist immer so, 10er sind 10 Millimeter, 12er ist 12 Millimeter. Und so gerade ein bisschen für eine Wand oder sowas, dann benutzt man einen 12er, vielleicht mal ein 14er Eisen.
Ja, und bei der Brücke eher?
Da fängt es, glaube ich, unter 22.
Ja, gibt's, wollte ich gerade sagen, 20er, 20er
also
Eisen.
20 sowas.
120er Eisen, also da. 120 Millimeter.
Und einfach die Dimensionen sind da was ganz anderes, nur vom Beton her.
Was man auf einen Schlag im Endeffekt betoniert, aber wenn man sich's anschaut für ein Krankenhaus, die Summe dann am Ende, wenn man die vergleicht mit der Brücke, wird sie auch nicht viel nehmen.
Ja, vielleicht der Unterschied, ich wollte es vorhin, aber da habe ich schon gemerkt, die Metapher funktioniert nicht. Also Ingenieur Hochbau, ihr baut nach oben, also wenn ihr Höhenangst habt, solltet ihr beim Tiefbau bleiben, bringt aber nichts, wenn ihr die Brücke baut. Geht es auch nach oben, aber ihr habt halt noch viel mehr den Fokus, gerade bei einer Brücke, die Verankerung im Boden, deshalb kommt wahrscheinlich auch der Begriff Tiefbau oder auch daher. Ihr müsst ja gerade bei dieser Masse, die da am Ende auch gehalten werden muss, die da drüber geht, viel weiter runter, als es zum Beispiel in einem Krankenhaus im Hochbau, oder?
Ja, ich würde erst so sagen, also wenn man...
Ihr baut Brücken, wir nicht.
wenn man Höhenangst hat, dann ist man in dem Fall jetzt im Hochbau besser aufgehoben als im Tiefbau. Weil im Tiefbau, wenn man auf der Brücke oben steht,
ja.
Und ja, da wird ja viel mit Gerüsten gearbeitet im Endeffekt. Und wenn du da oben stehst, auf einer Höhe von 8 Meter oder so, das ist nochmal was anderes, wie wenn du im Krankenhaus oder wenn du ein Krankenhaus baust und dann innen drin, also im Gebäude stehst und halt die Wand von innen schaltest. Das siehst du da.
Man könnte beim Tiefbau auch sagen, ihr seid vom Produkt eigentlich schon, habt ihr viel höheren Anteil nochmal am Fertigen, weil die Brücke ja dann zu 90% aus dem besteht, was ihr eigentlich gemacht habt. Während jetzt beim Hochbau ist eigentlich die Grundbasis halt der Rohbau, aber die gesamte Verkleidung, was hinterher noch kommt, kommt ja nochmal ordentlich auch was hinterher.
Ja, definitiv, was man sieht jetzt hier ja, ich weiß jetzt nicht, aus was ist wahrscheinlich Ausbettung gebaut hier. Ja. Sieht man jetzt nicht mehr viel vom Beton, wird alles verkleidet, wird alles. Ja.
Beim Brücken, also gerade beim Tiefbau, also Ingenieur-Tiefbau, bezieht sich auch hauptsächlich, der Straßenbau wird ja als Tiefbau eigentlich auch bezeichnet, weil man halt auf der Erde, sage ich jetzt mal, baut. Und weil ja der Stahlbetonbau-Tiefbau auch mit dem Straßenbau einen großen Verbund hat, gerade mit den Brücken oder sowas, auch mit der Infrastruktur wird es, glaube ich, hauptsächlich auch als Tiefbau dann bezeichnet.
Ja, und ihr geht jetzt auch nicht höher als quasi die Straße. So. Also bleibt ihr tief, obwohl ihr hoch seid.
Ja. Na, ist man in dem Fall mit Höhenangst da eigentlich am besten aufgehoben.
Also, das ist. Aber ich habe es auch erst irgendwie gedacht, so Tiefbau, okay. Ich habe es eigentlich auch erst, also wo ich noch nie, keine Ahnung davon hatte, habe ich auch erst gedacht, okay, Tiefbau ist eher so ein bisschen höher, also ein bisschen niedriger und im Hochbau, okay, mit Höhenangst ein bisschen aufpassen, aber.
Ja, es ist andersrum, ja. Es
ist andersrum.
Und, also, als Bettungbau.
Ja.
Zumindest, das ist halt schon geil, dass es andersrum ist.
Ja, aber ich bin froh, dass ich beim Hochbau bin. Das Brücken, das ist schon nochmal eine andere Liga. Mit der Höhe. Das
gut, jetzt sage ich auch. Also sowieso beim Bau, man trägt immer extreme Verantwortung, aber gerade bei Brücken, Statik und diese Höhen, wo später auch diese Laster am Ende drüber fahren, geht es immer wieder auch die Bilder, die man sieht, weil Brückenbedarf haben wir ja in Deutschland ein bisschen. Ja. Manche fallen auch schon weg.
Letztes Jahr, wo man es gehört hat. Ja. Ende des Jahres in Dresden, wo die Brücke eingestürzt ist.
Carola-Brücke, ja.
Genau.
Also kann man froh sein, dass es nachts war und noch nicht mal die Straßenbahn gerade drüber gefahren ist. Der Witz war, die Ausschreibung lief schon. Also für diese Sanierung von dieser Brücke, da hat Leon auch teilgenommen. Die wurde natürlich zurückgezogen, die Ausschreibung, weil die brauchst du nicht mehr sanieren.
Kannst du neu bauen, ja.
Schwierig.
Die wird neu gebaut. Gibt es noch was ihr an Unterschiede zwischen den Schwerpunkten? Ah ja, genau, du. Mike. Du hast die Ausbildung gemacht zum Beton- und Stahlbetonbauer. Was ist das Polier Plus jetzt noch als Schwerpunkt?
Der Polier Plus ist eigentlich nochmal eine, in der Ausbildung, sage ich mal, ein Zusatz ein bisschen. Aber auch später eine relativ zielstrebige Ambition, wo man eigentlich hat, oder eine Rolle, wo man reinschlüpfen möchte oder wird. Das ist eigentlich so das Hauptziel von Leonard Weiss, also so wie ich es dann mitbekommen habe, dass man einfach junge Poliere bekommt und auch wo relativ zielstrebig nach der Ausbildung direkt in die Polierschiene mit einrutschen, weil halt, sag ich mal, der Durchschnitt von Polier ist schon.
Du ziehst den Altersdurchschnitt runter.
Ja, gut, noch bin ich ja keiner, aber.
Du wirst.
Einmal, der Altersdurchschnitt, grob geschätzt, ist 55 aufwärts und da braucht man halt junge Fachkräfte oder halt junge Leute, wo halt dahin gehen möchten. Und das wurde, glaube ich, vor 3 Jahren, meine ich, oder 4 ins Leben gerufen oder mal das Konzept erarbeitet. Ich meine, ich bin in Göppingen der Erste, wo es macht.
Okay.
Und von daher, das ist auch immer so ein bisschen, man hat da so ein Konzept, zum Beispiel im ersten Lehrjahr muss man, glaubst du, das erste war 4 Wochen in den Stahlbetrieb gehen, dass man einfach sieht, okay, wie arbeitet der Stahlbetrieb, wie startet die Logistik, auf was muss man achten und dann einfach mit der Ausbildung auch schon so gewisse Schwerpunkte, auch zum Beispiel gerade im zweiten Lehrjahr habe ich mit 3 Gesellen habe ich zusammen eine Wand schalen müssen, aber ich habe halt so das Kommando geben müssen, okay, jetzt tun wir Schlagschnur machen, zum ersten Mal anzeichnen, dann machen wir Anschläge, dann stellen wir die Wand, dann tun wir in Wasser setzen, dann machen wir die Aussparung hin, dann kommt der Eisenbinder, macht das Eisen hin, dann tun wir zustellen, dann Betoniergerüst hin und dann halt, sag ich mal, noch die Sicherheitsaspekte beachten und dann anschließend betonieren. Und da hat man einfach so ein bisschen, also nicht der Druck, aber halt so ein bisschen mehr, wird man in eine Richtung geschoben, okay, du musst Verantwortung übernehmen. Und, oder ich sollte Verantwortung übernehmen und da wird man halt seit, also es hat eigentlich angefangen, hauptsächlich im zweiten Lehrjahr, dass man da so ein bisschen mehr, okay, du musst es später machen, du hast auch hier hast einen Plan, wir geben dir jetzt kurz 5 Minuten Zeit, lese den Plan durch und dann mach mal.
Ja, Step by Step quasi reinwachsen. Ja. Aber man könnte sagen, dieses Modell ist, man macht den klassischen Beton- und Stahlbeton-Ausbildung.
Ja.
Und diese Entwicklung zum Polier dann auch hin, das ist dann nicht mehr mit der Berufsschule?
Nee, das ist dann.
Das ist dann innerhalb von Leonard Weiss ein Programm.
Genau, das ist dann innerhalb von Leonard Weiss eigentlich ein Programm. Das gibt es also, sag ich mal, nur bei der Firma, wo man dann halt Step by Step jetzt gerade mit Vorarbeiter, Werkpolier und dann staatlich geprüfter Polier, immer so schrittweise in halbem Jahr bis Jahr oder eineinhalb Jahre Rhythmus, je nachdem, wie man sich selber auch fühlt oder wie man selber drauf ist, das Ganze angehen kann. Und das ist halt gerade, sag ich mal, als junger Mensch, wo halt schon ein bisschen was machen möchte oder halt was mit seinem Leben anfangen möchte, finde ich es schon ein bisschen...
Ja, Perspektive.
Ja, Perspektive. Und finde ich ein guter Anreiz, da auch immer zu sehen, okay, jetzt in einem halben Jahr bin ich zum Beispiel Vorarbeiter oder habe die Schulung halt gemacht. Und dann kann man schon wieder im Kopf denken, okay, jetzt mache ich das Nächste. Und auch so ein bisschen das eigene Ehrgeiz, wo man hat, kann ich, finde ich, oder finde ich, mit dem Programm super ausleben. Also sage ich jetzt mal nicht bloß das Stumpfe, okay, jetzt bin ich nur Geselle, jetzt arbeite ich mal 5 Jahre als Geselle und dann gucke ich mal weiter, wie es so ist oder wie ich mich finde, sondern einfach dieses, okay, zack, jetzt bin ich Geselle, okay, jetzt muss ich schon ans Nächste denken. Also so ein bisschen mehr Zug dahinter und das finde ich
top. Ja gut, man hat quasi mit dem Programm Beton- und Stahlbetonbauer Polier Plus diese Kombi-Ding, dass du die Basis hast in der Ausbildung und dann direkt die weitere Perspektive eigentlich schon im Grunde vorgezeichnet ist.
Ja.
Das ist eigentlich spannend bei dir, Jonathan und Enes. Als ihr Ausbildung angefangen habt, war dir ein Bereich fest zugeordnet oder konntet ihr auch raussuchen oder rausfinden, was für euch gut funktioniert, in welchem Bereich? Wie läuft es?
Naja, also es war schon so, ich war dann schon fest zugeordnet, dem Bereich, in dem ich bin, in dem ich auch jetzt bin. Ich habe mich aber da auch dafür entschieden gehabt dann, dass ich in den Bereich will. Ich war auf Baustelle, war hier und da mal und dann habe ich mich festlegen können, wo ich mich jetzt am liebsten oder wo ich mich wohlfühle. Und dann habe ich gleich gesagt, ja, ich bin in dem Bereich, in dem ich halt jetzt auch bin.
Das in dem Fall auch, weil wir so einen Tiefbau hatten, der konstruktive Ingenieurbau, oder? Ja,
ja. Kipp.
Also weil das genau das ist, wo auch der Maxi in dem Fall war. Und ich hatte nämlich bei Tiefbau, ich habe immer Tiefbau auch direkt mit meinem Straßen- und Tiefbau ja auch immer so verwandt ist, wird ja oft synonym verwendet. Aber weil für konstruktive Ingenieurbau haben wir auch schon einiges gemacht. Hamburg-Altona, der Bahnhof. Der da gebaut wurde, halt für den Hamburgern und in Stuttgart dieser Tunnel in der offenen Bauweise, den es da gab. Weil ich finde, da kann man es noch einfacher erklären, warum Tiefbaubrücke ist. Aber weil ich finde, konstruktiv, also du konstruierst die Brücke und die ganze Statik, kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Und ihr seid im Ingenieurhochbau in, ja. Also deine imaginäre Hälfte, die gerade wieder reinkommt.
Ich hinter dir das, genau.
Also Ingenieurhochbau in Göppingen dann auch.
Yes.
Genau. Mike ist ja auch bei uns.
Beton, Stahl, Betonbauer.
Ah, okay, aber auch im Hochbau in
dem Fall. Genau.
Wir sind auf der gleichen Baustelle, wir sind das Gleiche. Er fährt nun quasi einen anderen Weg. Er hat diesen Weg Polier Plus, aber er macht dieselbe Ausbildung wie wir, ist in der gleichen Kolonne wie wir auf der gleichen Baustelle.
Auf welchem Projekt seid ihr gerade?
Y-Flügel.
Ach, okay. Die Standarderweiterung.
Die Standarderweiterung.
Ja, in Göppingen.
Ja, gut, haben wir jetzt eigentlich zusammen. Du bist ab dem Parkhaus gekommen.
Ja, wir haben erst Parkhaus gebaut in Göppingen auch. Da wurde so ein Parkhaus gebaut. Dann haben wir für einen Schalbetrieb, eben der diese Schalungen für uns baut, so ein Bürogebäude haben wir da gebaut. Und jetzt sind wir
davor haben wir den Schalbetrieb gebaut. Da warst du
war ich nicht da. Dabei, nee. Und jetzt sind wir beim Standorterweiterung in Göppingen. Bei der Standorterweiterung in Göppingen.
Ja, perfekt. Der Y-Flügel. Wir haben verschiedene Flügel schon. Es gibt, glaube ich, A, B, C und Z. Schau mal vor. Das gab es aber auch eine krasse Szene mit einer Brücke, wo die getestet haben, wie viel eine der größten Brücken in Deutschland noch aushält. Haben die so viele Lastwagen drauf gefahren, um zu testen, wie viel die noch aushält. Und ich dachte, wie war das für den letzten Fahrer, der da drauf gefahren ist? So.
Das habe ich, glaube ich, auf Instagram auch irgendwo gesehen.
Du machst das.
Er ist ja die Kochertalbrücke da vor Schwäbisch Hall. Das ist die größte in Deutschland, meine ich.
Ja, das Ding ist auch mit den ganzen Brücken. Man denkt ja immer, okay, jetzt Brücken geben halt nach 100 Jahren einfach den Geist auf, weil man ja jetzt die ganzen Brücken sanieren muss. Aber das Ding ist eigentlich, Beton würde ewig halten, also die Brücken würden ewig halten, hätte man das damals einfach gleich richtig gebaut, weil der Stahl im Beton einfach irgendwann anfängt zu rosten und so und dann die Kräfte nicht mehr aufnehmen kann. Und wenn man den Stahl genug schützt, also genug Beton um den Stahl packt, dann würden die eigentlich ewig halten. Deswegen ist es eigentlich...
Im Gegenteil, wenn man es sich anschaut, die gehen nicht kaputt, oder der Beton wird nicht kaputt, sondern der wird ja im Endeffekt von Jahr zu Jahr, über Jahrzehnte wird er immer fester im Endeffekt eigentlich, wenn man sich es anschaut. Wenn man römische Bauten oder sowas anschaut und da Proben nimmt, sagen sie auch, der wird über Jahre immer oder ist immer fester geworden.
Das Ding ist.
Also der hört nicht auf,
es gibt eine Betondeckung, das ist jetzt ein bisschen speziell vielleicht, aber also sie quasi wie weit der Stahl im Beton von der Oberfläche entfernt ist, also ob jetzt 3 Zentimeter von der Betonoberfläche tief drin im Bauwerk drin ist, und der Beton umgibt den Stahl ja und der schützt den Stahl vom Rosten, also der wird auch nicht rosten, wenn der quasi tief genug drin wäre.
Abgeschirmt quasi.
Ja, genau. Und wenn jetzt halt nur 2 Zentimeter, wie es früher halt gemacht wurde, nur 2 Zentimeter von der Oberfläche tief drin ist, dann fängt der Beton an, die ist, keine Ahnung, vielleicht so 3 Zentimeter oder so, kann er den noch schützen, kann er ihn nicht mehr schützen. Mhm. Und dann, wenn jetzt halt der Beton anfängt zu rosten, weil er halt nur 2 Zentimeter entfernt ist, dann zieht sich das durchs Bauwerk durch. Und
der Beton rostet oder der Stahl? Der Stahl.
Habe ich gerade Beton gesagt?
Ja.
Oh, rostet ja, und der Beton rostet dann.
Ja, aber wenn genug Beton quasi im Abstand zur Oberfläche quasi genau, wäre, würde der Stahl nicht rosten. Und den dann schützt,
würde der nicht rosten und die Brücken würden ewig heben. Aber dadurch, dass das halt eben rostet und dann beim Rosten vergrößert es das Volumen sich und dann platzt der Beton auf. Die
Stabilität.
Ja, und platzt auf und ja, die Stabilität auch. Und dann
Sind wir wieder bei dem Zug.
Zug und Druckkräften sind wir wieder, ja.
Heißt, wenn jetzt quasi...
Hat es halt nicht mehr die vollen Zugkräfte gegeben und dann...
Wenn die jetzt quasi richtig gebaut werden, dann sollten die auch ein bisschen länger halten als nur so...
Ich meine, das hat es dran.
100 Jahre, ja.
Wenn er in Rente geht, dann stehen wieder alles. So, dann wird ein bisschen dauern.
Fangen ja gerade erst an, ne?
Ah ja, aber am Ende, das ist so, wenn man überlegt, weil wir wieder bei der Verantwortung sind, wenn du das sauber machst, wie viele Leute und Menschenseelen da ihr ganzes Leben lang über bestimmte Brücken oder Straßen fahren, kannst ja auch, ich finde ja auch die Sinnhaftigkeit als Beton- und Stahlbetonbauer.
Sehr gut.
Gerade hingekriegt, gerade raus. Generell im Bau ist ja voll gegeben, weil du schaffst der Infrastruktur und ermöglichst überhaupt Mobilität, dass die Leute von A nach B kommen oder schaffst Lebensraum oder Arbeitsraum wie hier. Und gibt es ja auch coole Stories, wenn du bestimmte Brücken baust oder Straßen dann, dass die Leute auf einmal eine halbe Stunde weniger Fahrt haben am Tag. Jetzt rechne das mal hoch, wie viel Lebenszeit du den Leuten gespart hast. Die vielleicht vorher bei ihrer Family sind oder vorher mit der Freizeit starten können oder schneller im Job sind und wieder zurück. Das ist eigentlich schon krass, wenn du die Auswirkungen dann damit berechnest, was Infrastruktur eigentlich für einen Einfluss auf unser Leben hat. Wir nehmen das halt alles immer so wahr. Ja. Und man sieht ja, man geht raus und es ist irgendwie selbstverständlich, dass die Straße da ist, dass die Brücke da ist, dass das Gebäude da ist. Aber es war ja alles mal weg und nicht da. Und jemand hat es mal gebaut. Und da finde ich krass, dass das überhaupt alles so funktioniert.
Genau, das ist ja, warum gibt es Brücken? Brücken sind, die gibt es, um halt möglichst schnell von A nach B zu kommen, um ein Hindernis zu übergehen, ohne großen Umweg zu fahren, durchs Tal durch. Nee, da wird eine Brücke gebaut, dass von der einen Seite auf die andere Seite durchs Tal kommst.
Verbindet am Ende Menschen.
Genau.
Und beim Hochbau ist natürlich auch krass, wenn ihr dann Krankenhäuser oder sowas macht, bitte nötig. Also alles, oder wenn auch wenn es ins Parkhäuser sind. Jeder freut sich, wenn er an der Stadt irgendwo einen Parkplatz kriegt. Und wenn es dann im Parkhaus ist und das Ding steht da gut. Fand ich einen super coolen Punkt jetzt, dass wenn man es eigentlich richtig in der Qualität baut, dass die Brücke eigentlich nicht saniert werden müsste.
Ja, hast du vielleicht mal saniert, also ein paar Hauptschwerter, keine Ahnung, wenn irgendwas ein bisschen kaputt geht, wenn irgendjemand irgendwo dagegen
fährt. Aber die eigentliche Stabilität nicht.
Stabilität würde bleiben eigentlich.
Hm. Richtig, ja.
Ich finde es mal eigentlich eine gute Frage. Warum überhaupt Bau? Also warum habt ihr euch für Bauunternehmen oder Bauindustrie entschieden oder warum der Stahlbetonbauer? Gab es irgendeinen Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, entweder probiere ich einfach aus, oder irgendwie schon Veranlagung gehabt?
Naja, also bei mir war es so, bei mir war es relativ schnell klar, dass ich in die Branche Bau gehe, weil mein Vater hat zu Hause eine Baufirma und die führt er zusammen mit seinen 2 Brüdern. Und ja, ich bin im Endeffekt ja schon reingewachsen. Als kleiner Junge schon immer auf dem Bagger gehockt oder Stapler gefahren. Mhm. Ja, und dann war das eigentlich für mich schnell klar. Hab hier und da mal Praktikum gemacht nach der Schule. Und ja, das hat mir schon immer Spaß gemacht.
Also eigentlich familiär indoktriniert, ja, genau. Wenn man schon fast so will. Aber ich meine, das ist so ein Klassiker, jetzt ganz positiv gemeint. Ist, glaube ich, oft so, dass der Zugang zur Baubranche am einfachsten ist, wenn man irgendjemand in der Familie hat, der einem da auch Einblicke schon geben kann. Weil ich finde, dafür ist ein Format auch richtig gut. Es gibt schon echt viele Klischees, finde ich, die anhaften, die einfach heute nicht mehr so sind, wie sie vielleicht vor 30 Jahren waren. Aber so dieses Bild in den Köpfen, es braucht ja oft eine Weile, bis sich sowas verändert. Cool. Bei dir, Thaddeus?
Also ich habe früher mal viel in der Schreinerei gearbeitet, weil es ein Freund von uns war. Und aber so direkt mit dem Bau, direkt hatte ich jetzt nicht wirklich was zu tun. Aber wollte Bauingenieurwesen studieren eigentlich ursprünglich, direkt nach, nach der Schule. Einfach, weil ich es cool finde, was zu bauen, was man einfach sieht. So der Klassiker, man baut was, man erschafft was, man sieht was, man fährt dran vorbei. Und war da irgendwie so ein Teil davon. Und dann war ich eben studieren und dafür braucht man eben Vorpraktikum. Das habe ich bei Leonhard Weiß gemacht. Dann halt im Hochbau eben, weil man nach oben baut, man was sieht. Und ja, da bin ich dann so reingerutscht spontan, habe ich das Praktikum gemacht und fand ich eigentlich ganz geil, habe dann relativ schnell eigentlich gefragt, ob ich eine Ausbildung anfangen kann.
Mhm.
Eigentlich schon nach 5 Tagen dann.
Geil.
Das ging dann echt spontan. Und dann, ja, seitdem bin ich hier und ja, bereue es nicht.
Cool, das heißt, du hattest eigentlich anvisiert Studium, hast dich aber von der Ausbildung eigentlich dann überzeugen lassen, als du dann in der Praxis warst, dass du sagst, du probierst die Ausbildung aus.
Ja, einfach, weil es viele Vorteile hat, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich danach noch studieren werde.
Ja, der Weg ist ja nicht versperrt.
Ja, ja, voll, auch bei LW nicht. Ich habe vor, danach weiter zu studieren, aber einfach die Vorteile, die man hat, dass man, wenn man studiert und alles so neu lernt, wie wenn man schon Vorerfahrung hat und das alles sich ergänzt und man lernt was und denkt, ah, das habe ich schon mal gesehen, das fügt sich da so ein bisschen mit ein, wie wenn man alles so neu lernt und so eigentlich nur auswendig lernt und gar keinen Plan hat eigentlich von was man da...
Ja, das, was ja manchmal den Lehrern auch unterstellt wird, da gibt es unterschiedliche, kann man differenzieren. Gibt auch welche, die voll der Praxis kommen, aber wenn du halt überhaupt keine Praxiserfahrung hast und du lernst erstmal nur die Theorie, hast du dann überhaupt eine Ahnung, über was du sprichst?
Voll. Ja, nee, ich habe auch mit voll vielen geredet, einfach die auch gesagt haben, ey, du wirst auch mehr respektiert als, keine Ahnung, was man dann später macht, wie, wenn man davor einfach ein bisschen praktische Erfahrung hat, eine Ausbildung gemacht hat. Ja, und ich verdiene jetzt ein bisschen Geld, kann damit dann auch mein Studium irgendwo finanzieren.
Ja, das ist an der Ausbildung halt geil. Du verdienst von Anfang an, auch wenn du eigentlich noch gar nichts kannst. Und ich finde auch manchmal, wenn es dann Sachen gibt, die dir vielleicht auch noch nicht so gefallen, kannst du dir immer im Kopf machen, hey, du wirst dafür gerade bezahlt. Dennoch. Aber ich fand den Punkt cool, dass du gesagt hast, hey, du gehst erst in die Praxis. Ich glaube, das fehlt auch viel, also generell in unserer Bildungslandschaft, weil es gibt schon so, alles in Ordnung, soll jeder so entscheiden, wie er will. Aber wo du wirklich 10 Jahre lang studiert hast in irgendwelche Richtung, aber dieser praktische Part fehlt dir halt voll. Und ich glaube, gerade im Bau, ohne Praxis, wird es, finde ich, echt dünn. Also es gibt ja Sachen, da kann man sehr theoretisch bleiben, weil die Praxis vielleicht gar nicht so großen Unterschied hat, aber ich finde, der Unterschied kann nicht größer sein zwischen theoretisch über den Bau reden oder tatsächlich mit Beton oder mit Stahl zu arbeiten.
Und ich finde auf jeden Fall, also man kann ja auch danach irgendwie noch eine Ausbildung machen, wenn man merkt, okay, mir fehlt eben die Erfahrung, aber ich finde, wenn man es davor macht, dass sich das einfach viel mehr ergänzt, weil ich dann nicht einfach schon im Studium viel lerne und eigentlich keinen Plan habe, von was ich da rede und dann später so immer sich viel was ergibt, sondern ist einfach quasi die Basis erstmal lernen und es dann darauf aufbauen, vertiefen. Wir haben auch ab und zu Praktikanten auf der Baustelle, die studieren und sind schon im 5. Semester und man hat das Gefühl, die haben keinen Plan von irgendwas, obwohl die schon seit fast 3 Jahren studieren. Also natürlich haben die bestimmt einen Plan.
Ja, von dem, was sie studieren, in der Theorie auf jeden Fall.
Viel tiefgehender, aber so die Grundsachen, die Basissachen, das fehlt da halt einfach komplett und deswegen bin ich ganz froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe.
Ist doch ein super Appell, alle den Beton- und Stahlbetonbauer-Ausbildung anzufangen. Weil ihr habt nicht nur ein Material, das sehr stabil ist, sondern am Ende auch ein Wissensfundament und Erfahrungsschatz, auf dem man später immer aufbauen kann.
Ah.
Ist gut.
Doch.
Top.
So kam ich da rein.
Sehr gut.
Also bei mir, ich habe erstmal im Büro eine Ausbildung gemacht. Und das habe ich gemacht, weil meine Mutter mir das vorgeschlagen hat.
Aber, ist ja auch ein Klassiker oft.
Ja, ja. Da war ich auch noch jünger und ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Und das hat mir halt einfach nicht so Spaß gemacht. Habe ich mich im selben Jahr umgeguckt, was ich so machen kann. Da hat mir ein Kollege im der war schon im Straßenbau in Leonhard Weiß, der hat mir empfohlen, ey, komm doch auch auf den Bau, versuch's mal.
Mhm.
Und da habe ich Praktikum gemacht im Stahlbetonbau. Das hat einfach richtig Spaß gemacht, so draußen zu arbeiten, was selber zu bauen. War schon cool und da habe ich mich auch direkt für die Ausbildung beworben und arbeiten davor schon. Also mitten in der Ausbildung habe ich dann schon zur Arbeit gewechselt im Stahlbetonbau, weil es mir so Spaß gemacht hat. Habe ich über den Sommer dort gearbeitet.
Das war wie ein Praktika dann, oder?
Erst Praktikum gemacht und danach die Arbeit, also so, wie kann man das sagen?
Ferienjobmäßig.
Ja,
während deiner anderen Ausbildung hast du.
Ja, genau.
Während du noch in der Büroausbildung warst quasi, als Industriekaufmann wahrscheinlich.
Nee, Rechtsanwalt als Fachangestellter.
Ah, okay, ja, ganz anderes Feld, auch gut. Ja gut, rechtssicher müssen wir am Ende hier auch bauen, also braucht es schon auch. Aber das heißt, während der Ausbildung in Sachen Kaufmann und Recht, wenn man so will, hast du dann ein Praktikum quasi oder einen Ferienjob gemacht, tatsächlich direkt auf dem Bau und
das also hat dich dann inspiriert. Also Praktikum?
Ja.
Und das hat schon echt Spaß gemacht. Die Woche hat mir richtig Spaß gemacht. Da habe ich mich beworben, dass ich auch Ferienjob machen kann. Und für Ausbildung habe ich mich ja eh schon beworben gehabt. Aber das Ferienjob habe ich dann halt drangehängt. Und das war auch gut, so ein bisschen Vorerfahrung vor der Ausbildung. Weil ich habe davor noch nie was mit dem Bau zu tun gehabt. Da war es gut, dass ich dann so 2 Monate vorher ein bisschen bessere Einblicke bekommen konnte. Weil ich habe mir auch schon gedacht, hey, ich fange jetzt eine Ausbildung an. Ich habe gar keine Ahnung, wie das im Bau läuft eigentlich. Und das war schon gut mit den 2 Monaten davor.
Ist doppelt clever. Du kriegst den Einblick.
Ja.
Und die Firma kriegt ja auch einen Einblick. Genau. Ist der brauchbar? kann man mit der Person arbeiten? Hast du ja direkt einen Vorteil, wenn die merken, hey, Ines hat funktioniert. Hast ja auch am Ende im Ausbildungs-, also im Auswahlprozess eigentlich einen Vorteil, wenn man direkt schon sagen kann, hey, das klappt, kann man es gut vorstellen. Sollte man eigentlich viel häufiger machen, einfach anzufragen, ob man ein Praktikum machen kann.
Das hilft echt.
Das hilft echt.
Weil
anstatt einfach reinzusteigen, ist immer besser, vorher ein bisschen Erfahrung so ein bisschen zu sehen, wie es ist.
Auch mit Leuten dann so ein bisschen zu reden und schauen, hey, wie, wo war es und nicht einfach.
Das ist doch normal, das ist doch eh normal hier beim Leonard Weiß, oder? Dass man eigentlich, bevor man die Ausbildung beginnt, ein Praktikum macht.
Also es gibt auf jeden Fall oft, es ist glaube ich nicht die Ausnahme, das stimmt, gibt es oft, aber es ist nicht jetzt klassisch verpflichtend, dass man, also du kannst die Ausbildung anfangen, ohne dass du ein Praktikum natürlich vorher gemacht hast, geht genauso, aber das stimmt, das gilt auch glaube ich auch für die Studentenrichtung, also es ist bei Azubis und Studenten genau gleich, dass du sagst, hey, komm doch vorher schon mal her, ist ja sowieso für beide Seiten geiler, dann kannst du mal ausprobieren, hey, passt das für ihn, passt der zu uns? Und für einen selber kann man rausfinden, hey, passt das ganze Feld überhaupt für mich, bevor ich mich da 3 Jahre einbuche? Klar, wechseln kann man immer. Hast du ja gut bewiesen, dass das geht. Aber dann eigentlich echt so Aufruf, dass man einfach das Praktikum ausprobieren soll und dann sieht, ob das für einen passt. Bei dir, Mike?
Das war eigentlich relativ spontan, das Ganze. Eigentlich bin ich auf den Bau nur gekommen wegen diesem Polier Plus tatsächlich. Weil ich das halt im Internet, oder besser gesagt, mein Vater hat es damals gesehen, im Internet wurde von Leonard Weiß halt sowas angeboten, dass es ein Polier Plus gibt, dass man halt relativ schnell mit, klar, natürlich passender Leistung auch nach oben kommen kann. Und davor Bau ist eigentlich in meiner Familie gar nicht vorhanden. Also Bauwesen ist null. Da bin ich eigentlich jetzt so mehr oder weniger der Erste. Gut, mein Opa war früher 2-Wege-Baggerfahrer bei Leonard Weiß, aber ist jetzt auch nicht so das klassische Stahlbettungbauer, Maurer.
Eine andere Disziplin.
Das ist halt, sag ich mal, was anderes. Und das hat er eigentlich gemacht, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Also mit dem bin ich echt nicht so aufgewachsen. Mein Bruder hat vor 6 Jahren bei Leonard Weiß auch angefangen, Ausbildung machen, auch Land- und Baumaschinenmechatroniker. Und dann hat er auch schon gesehen, okay, die Firma ist gut. Also die Grundsachen passen auf jeden Fall, wo man halt so mal den Einblick bekommt. Und dann habe ich, glaube in der 9. Klasse dazu entschieden, na komm, Noten haben gepasst, ich bewerbe mich mal aufs Polier Plus Programm. Dann da relativ viele Bewerbungsgespräche gehabt, glaube 3 Stück sogar. Halt erstmal gucken, okay, passt es überhaupt zu mir, so ein bisschen, kriege ich es vom Kopf so ein bisschen hin. Und dann tatsächlich ohne Praktikum direkt Ausbildung gestartet mit diesem Polier Plus. Also ohne mal vorgearbeitet zu haben oder irgendwas gezeigt, was ich ein bisschen kann. Ja, das hat man dann schon gemerkt, sag ich mal, die ersten 2 Wochen noch auf. War schon ganz schön, wenn es mal hieß, ja, hol da mal eine Rüttelflasche, hol mal da einen Bohrhammer oder sowas. Und du denkst dir so, okay. Da stehe ich da vor dem Magazin, Handy raus, Google, was sagt Google, was sind die Bilder dazu? Das war das schon, weil ich davor, klar, Hammernagel, kennt jeder so ein bisschen, aber ja, so die paar Sachen, die ersten 2 Wochen waren schon ganz schön hart.
Das war fordernd.
Ja, das war gut fordernd, aber ja, gehört dazu. Klar, ein Praktikum, wie es die anderen gemacht haben, wäre schon, vielleicht schon ein bisschen sinnvoller gewesen, aber das...
Man sieht ja, es geht dann beides. Ja, aber das ist wirklich ein Vorteil dann im 21. Jahrhundert, dass du halt mit dem Handy, du kannst halt...
Ja, das ist schon...
Das fängt ja schon an, dass die haben gesagt, hol mir was aus dem Magazin. Ich wusste nicht mehr, dass quasi da, wo die ganzen Werkzeuge im aufbewahrt sind, dass das Magazin ist.
Ja, so ging es mir die erste Woche auch.
Ja. Heute ist das aus dem Magazin. Ich wusste nicht, wo ich hinlaufen muss.
Weiß ich auch jetzt erst ab jetzt.
Ja, diese gelben Container quasi.
Ah ja,
da,
okay.
Das ist halt Magazin.
Ich weiß nicht, ob das überall so benutzt wurde, aber bei uns ist es auf jeden Fall das Magazin.
Wenn man es dann weiß, das macht auch irgendwo Sinn, irgendwie das Magazin, weil es aufbewahrt wird, aber...
Ich hatte noch eine geile Bezeichnung, als Lena, Vermessungstechnikerin, hier war und gesagt hat, ja, sie geht mit ihrem Baustellenrover raus.
Ja, woher soll man es?
Und erst habe ich die ganze Zeit, was für Baustellenrohre? Und dann so Rover, so, ah, wieder Mars-Rover. So zur Vermessung.
Ja, das ist, kennt man. Ja, aber selbst wenn man jetzt schon gerade im zweiten Lehrjahr oder sowas, wenn man schon ein bisschen dabei ist und dann kommen so ein paar Begriffe, das hat jeder Mitarbeiter, sagt es so ein bisschen unterschiedlich und kommt ja jeder zwei Stück aus Italien, die sagen das natürlich immer ein bisschen anders und aus Verständnis.
Seit 30 Jahren sind die hier, da muss ich schon konzentrieren, mit denen zu hören.
Da muss ich auch schon manchmal hören, was wollen sie jetzt von einem und dann, aber es klappt immer gut, klar, gegenseitig ein bisschen, aber das ist dann schon...
Nicht nur international, sondern auch die Dialekte in Deutschland. Ja.
Aber jetzt geht's wirklich mittlerweile. Also jetzt ging recht. Nach dem dritten Jahr, also das erste Jahr habe ich mir brutal schwer getan. Gerade das Italienisch, das war schon. Ja. Aber wir haben auch drei, wo, ich glaube, zwei Kroaten und ein Serbe oder sowas. Und da geht's, aber das ist schon, also man braucht schon, bis man die Leute ein bisschen versteht. Aber ich finde, das macht jetzt gerade Reiz aus. Also da ein bisschen verschiedene Sprachen oder sowas. Ja. Ich finde das immer relativ...
Ja, also, man merkt auch dann bei sich selber, wie man sich denen aber auch anpasst, weil die aus Jugoslawien oder so kommen, die reden halt nur so mäßig gebrochenes Deutsch bisschen. Und dann irgendwann merkt man bei sich selber, dass man anfängt, irgendwelche Artikel wegzulassen. Und dann kommt man nach Hause und dann fragt die Mutter, was redest du gerade? Red doch Deutsch. Das ist schon witzig eigentlich.
Ja, ich finde es auch cool.
Ja.
Ja, cool. Ich glaube, da entsteht da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und außerdem gerade das Internationale, da bringt ja jeder eigentlich auch Geschichten irgendwie mit.
Voll, auch Erfahrungen und alles. Ja.
Also das finde ich dann schon krass, wenn du dann, sei das Osteuropa, aber auch von komplett woanders, wo du dann merkst, hey, die haben ja alle eine andere Lebenserfahrung, auch mal unabhängig vom Bau. Aber da ist die Welt natürlich dann, finde ich, schon größer.
Ja, aber ich und Günni gehen auch, oder ich und Enes gehen,
man merkt, man kennt euch. Ja. Ihr kennt euch.
Gehen mit der Schule jetzt, wann ist das? Im Oktober nach Irland, zwei Wochen.
Ja.
Und gehen da quasi in eine Gastfamilie und in so einen Gastbetrieb. Arbeiten da quasi zwei Wochen als Stahlbetonbauer. Oder Maurer, je nachdem. Wir wissen noch nicht, in welchen Betrieb wir kommen. Und es ist auch cool, die Möglichkeit zu haben, da zwei Wochen nach Irland zu gehen, irgendwie eine Auslandserfahrung. Auch zu sehen, wie arbeiten die da. Ist ja auch wieder bestimmt ganz anders wie in Deutschland, als in Deutschland.
Das Krasse wird, wir müssen ja mit denen nur auf Englisch reden und die werden ja wahrscheinlich auch einen irischen Akzent haben.
Und da wird,
die reden nicht normal Englisch, sondern die reden ja irisch.
Und da wird Magazin bestimmt auch wieder irgendwie anders sein. Ja.
Und die werden ja auch bestimmt andere Wörter für alles haben.
Voll.
Für die Werkzeuge. Als normales Englisch, was wir kennen. So wie bei uns hier.
Also er will denn das von der Schule aus?
Genau. Es wird finanziert von Erasmus, das ist so ein Europaprogramm, ich weiß nicht.
Ja, das ist cool. Mein Bruder macht das in drei Wochen auch. Der darf dann drei Wochen nach Athen.
Ja.
Ja, ist ja geil. Ja, und die Schule, gesagt, das macht jeder Schüler? Oder
macht nee, man konnte sich ja quasi bewerben. Da gab es halt, keine Ahnung, die hatten halt Geld für 20
Plätze.
20 Leute oder so und haben sich halt da die einen oder anderen beworben. Musste man so ein Motivationsschreiben schreiben. Auf Deutsch und auf Englisch. Aber es war eigentlich recht unkompliziert.
Ja, starke, es gibt es. Es gab schon mehrere Jahre, glaube ich. Also drei Jahre auf jeden Fall schon.
Der Max, also der bei uns auf der Baustelle ist, der war da letztes Jahr auch.
Der Maxi war da
auch, ne?
Der, wo hier zum Packen war, der war da auch.
Ihr zwei geht da.
Ja, wir zwei.
Das ist cool.
Das ist Irland, geil.
Wird schon cool.
Ja. Und da in der Gastfamilie, ich glaube, da lernt man dann wirklich richtig. Also ich finde nochmal einen Unterschied, ob du jetzt in einem Hotel bist oder in der Gastfamilie, weil dann kriegst du nochmal.
Du kriegst die Kultur anders eingeimpft.
Ja,
so ein
voll.
Bisschen.
Du bist auch da voll drin, musst die ganze Zeit Englisch reden, kannst jetzt nicht mal irgendwie auf Deutsch hier.
Ja, sei denn ihr. Das ist halt wiederum, also in Anführungszeichen der Nachteil, ist ja cool, wenn man das so, ihr geht in etwa die gleiche Gastfamilie.
Ja, genau.
Ja, natürlich stark. Aber über die Gefahr, wenn du natürlich mit jemandem zusammengehst, dass du dann halt mehr Deutsch sprichst, da untereinander logischerweise als Englisch. Aber mit der Gastfamilie eigentlich, die werden wahrscheinlich euch anschauen, wenn ihr da am Abendessen sitzt und ihr redet nur Deutsch. Schwäbisch vor allem, ja.
Nee, wir werden schon extra ein bisschen Englisch reden, weil ist ja auch scheiße, wenn wir nur Deutsch reden würden und uns gar nicht versuchen, mit denen zu unterhalten, obwohl wir bei denen bleiben.
Das ist auch eine einmalige Chance. Irgendwie.
Ja.
Schon cool.
Können wir auch unsere Sprache verbessern.
Finde ich geil. Also das ist auch die Schule, dass die da so auf Trab sind und das so funktioniert.
Voll.
Passt ja super. Ist ja eh Bewerbungszeit nach wie vor. Ausbildung. Ist der August echt gut.
Bist zwar spät dran jetzt, aber...
LW stellt auch noch so kurzfristig ein. Und fürs nächste Jahr
sowieso. Ich war auch spät.
Okay, ich war aus dem Ausbildungsjahr.
Anfang Juli.
Erst 9. begonnen, ja. Beginn immer erst 9. Mhm. Ich habe das Praktikum begonnen am 25. August. Also ich war quasi, freitags habe ich gefragt, ob es noch geht, am Montag
ging Ausbildung dazu. Ja.
Also bei mir war es richtig spontan. Ich bin dann zu meinem Bauleiter hingegangen, habe gefragt, ey, ist es noch irgendwie möglich, ins Ausbildungsjahr irgendwie reinzurutschen? Hat jemand angerufen, eine halbe Minute später hat er mir die Hand gegeben, hat gesagt, ja, willkommen. Dann habe ich selber auch nochmal nachher, war es das jetzt ein bisschen zu spontan und so. Meine Mutter, ich bin nach Hause gekommen,
ja,
gesagt, ja, ich fange eine Ausbildung an. Und meine Mom so, ja.
Geil, wenn du einkaufen gehst, ich habe eine Ausbildung mitgebracht, ich habe einen Ausbildungsplatz
wirklich,
dabei.
War ja quasi so. Das war schon echt sehr
aber
spontan.
Aber eigentlich entspannt und richtig erfrischend eigentlich fast, wenn du so machst, finde ich, als wenn du dich jetzt irgendwo krass irgendwie durch... Gibt es ja auch Bewerbungsprozesse, die sehr langwierig sind. War das bei euch ähnlich?
Wie bei ihm jetzt.
Ja?
Ja, also ich bin hin und dann stand eigentlich schon fest, ich bin 10 Minuten später wieder gegangen und gut. War eigentlich schon klar, dass ich jetzt, oder war festgestanden, dass ich jetzt dann die Ausbildung anfange.
Ich war ja quasi, ich habe halt ein Montagspraktikum begonnen, war quasi 5 Tage auf der Baustelle und dann ist das ja quasi wie schon, da können die schon mal anschauen, hey, das waren es nur 5 Tage, aber es sind auch 5 Tage, ich meine, Bewerbungsgespräch geht jetzt auch nur eine halbe Stunde oder so.
Ja.
Heißt, da kriegen die schon ein bisschen ein Gefühl für, passt oder passt nicht und dann.
Was wovon hat mit dem Eindruck?
Ja, eben, also man auch kann selber rausfinden, 5 Tage sind, passt. Aber 5 Tage sind ja auch schon eine Zeit.
Ja, man kann meistens, also die mit Berufserfahrung können schon sagen, ja, kann das was sein. Werden, kann das funktionieren, dass das nicht alles funktioniert, ist ja logisch.
Das ist mir
ja
normal schon am ersten Tag. Oder
ja.
Normalerweise siehst du relativ schnell, ob das klappt.
Du musst auch am ersten Tag merken, dass Patrick handwerklich so unbegabt ist, dass du den gar nicht gebrauchen kannst für sowas.
Es geht ja gar nicht um die Erfahrung, es geht so,
genau.
Man guckt sich an, ob der Lust hat, ob jemand Lust hat.
Wie die Einstellung ist, ja.
Ja, wie die Einstellung so ist, ob Teamwork gut funktioniert und so.
Haltung.
Ja, genau. Aber die Erfahrung spielt da gar keine. Ich hatte ja gar keine Erfahrung im Praktikum. Ja. Ich wusste ja nichts.
Dafür machst du ja die Ausbildung im Endeffekt.
Genau. Du konntest nur das Rechtssichere mit reinbringen, ein bisschen. Finde ich cool. Aber ja, ich glaube, das liebe ich an LW auch generell so. Ich glaube, wir hätten auch ganz viele Leute, würden gar nicht hier arbeiten, wenn man immer nur basierend auf Berufserfahrung komplett immer ausschließlich einstellen würde.
Ja.
Ich finde es auch immer viel spannender und auch viel motivierender, wenn du die Leute einstellst, die einfach Bock drauf haben, die aber im Zweifel noch gar keinen Plan von der Sache haben, aber die strahlen einfach aus, hey, die wollen es ausprobieren und die wollen es sich aneignen.
Ja, und ambitioniert sind. Und
genau, neugierig sein. Und als wenn du jemanden da hast, der da schon 5, 6, 7, 8, 10 Jahre drin ist, aber der sitzt im Bewerbungsgespräch und hat das Gefühl, dass ich habe nicht, dass der Bock hat, hier zu arbeiten. Das gibt's ja auch. Also, wo du merkst, so, eigentlich hat der Erfahrungsschatz, aber so diese Motivation und die Haltung, will der überhaupt hier sein? Nö.
Das tut man aber besser im Praktikum lesen als im Bewerbungsgespräch. Und das finde ich gut an LW, dass sie dann immer junge Leute Praktikas machen lassen, damit die einen Einblick haben und die jungen Leute auch einen Einblick haben, wie das auch wirklich so ist. Weil es ist ja blöd, wenn man nur drüber redet. Ist ja viel besser, wenn man mit anpackt.
Wie hier.
Anguckt. Genau.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, einfach der Praxisbezug, wo du direkt einfach in der realen Umgebung siehst.
Ja, so ein Bewerbungsgespräch ist ja jetzt auch nicht die natürlichste Situation. Ich meine, sitzt du vor 3 Leuten, die dich irgendwie fragen, hey, du musst die überzeugen, quasi innerhalb einer halben Stunde nehmen die dich oder nehmen die dich nicht eben. Und
also ich hatte ja 3 Stück. Ich habe mich ja 1,5 Jahre vor Ausbildungsbeginn beworben.
Ja.
Das war, glaube, es war Mitte 9. Klasse oder sowas. Also da waren meine Eltern schon gut dahinter, dass ich da irgendwas frühzeitig finde, dass ich auch weiß, okay, ich brauche so und so einen guten Abschluss, den Realschulabschluss, dass ich überhaupt da reinkomme. Und dann das erste Bewerbungsgespräch war halt auch so allgemein, okay, hallo, ich bin Mike Schmidt-Helker, ich mache das und das, also Standard. Abgeleiere eigentlich diese Smalltalk-Fragen, sage ich mal kurz. Und halt auch vom, da kommen schon 1, 2 Mal so Bauverständnisfragen oder halt mal kurz so grob überschätzen, okay, eine Baugrube hat 3 Meter Tiefe, 4 Meter Breite und also so ein paar Sachen kurz ausrechnen oder halt grob kurz antworten, gerade auf diesen Polierplus bezogen, habe ich mir ja direkt beworben, ob das auch ungefähr zu mir passen könnte. Und dann zum Beispiel aus zweite Bewerbungsgespräch war dann auch, okay, gehe ich jetzt gerade in den Hochbau oder in den Tiefbau? Da sitzt man da eine Stunde lang zusammen und schwätzt die unterschiedlichen Sachen. Okay, was macht der Hochbau, was macht der Tiefbau? Und macht dann die Vor- und Nachteile und wie ich das finde. Und dann gab es nochmal ein finales Gespräch, wo eigentlich gesagt wurde, okay, was möchte ich machen? Möchte ich jetzt einen Hoch- und Tiefbau? Und dann habe ich mich relativ zeitnah für einen Hochbau entschieden.
Und nicht für einen Mega-Hochbau.
Ja, und nicht für einen Mega-Hochbau, ja.
Der das Tiefbau, ja. Sich als Tiefbau tarnt.
Ja. Nee, und das war dann schon, was ist nervend, aber wenn man halt dreimal da hinkommt und dreimal indem man denkt, aha, nehmen sie mich jetzt, nehmen sie mich nicht.
Das ja, es kann sein, dass, glaube ich, beim Polier Plus in dem Fall war ja da schon, dass da halt nochmal mehr tatsächlich läuft. Ja gut, läuft,
aber das ist auch.
Weil die auch in dem Fall gefühlt nicht nur abklopfen, hey, ja, Beton- und Stahlbetonbauer, sondern auch, hey, Polier, das, was er dazu machen soll, dass die dann mehr Gespräche hatten. Also ich hatte auch zwei tatsächlich.
Ja, aber ich finde es auch gut, dass man da ein bisschen mehr guckt, okay.
Ich finde, es kommt auch auf die Art von Gesprächen. Also wenn du da sitzt und es ist so komplett hart unangenehm, also dass du aufgeregt bist, ist ja völlig normal.
Ja, klar.
Aber wenn du so das Gefühl hast, boah, es ist richtig komisch, dann ist es natürlich.
Ja.
Ja, aber wenn du rausfinden willst, hey, passt für dich, passt für die, dann habe ich lieber drei Gespräche, als dass du nur fünf Minuten nicht unterhalten hast und am Ende passt für gar niemanden, du musst nach drei, fünf Monaten abbrechen.
Dann stimmt auch wieder.
Ich meine, bei dem Polier Plus sagt ja auch die Firma, ey, wir kriegen dich in fünf Jahren oder fünf, sechs Jahren, pushen wir dich zum Polieren. Und wenn die dann merken, ey, das klappt nicht, dann macht es ja auch für die keinen Sinn, da halt zu sagen, hey, in fünf Jahren bist du Polier, aber kriegen wir eigentlich gar nicht hin. So.
Mhm.
Ja, das ist dann schon eine Art, also zu sagen, hey, okay, du machst jetzt drei Jahre Ausbildung und die Ausbildung schaffst du dann auch und ja.
Vielleicht Ablauf, vielleicht können wir ein bisschen was zur Ausbildung selber sagen, so den Ablauf. Ich meine, generell jeder, der jetzt unabhängig auch vom Beton- und Stahlbetonbauer, da will ich hier heute Nacht, werde ich irgendwann aufwachen und wahrscheinlich von Träumen. Ich rufe euch im Schlaf an. Ja, wenn man auch generell keine Ausbildung gemacht hat, egal in welchem Bereich, würde es dann zusammenfassen. Also ihr habt angefangen, man hat eine gewisse Erwartung, aber wenn jetzt jemand da noch davor steht und sich überlegt, hey, ich möchte das vielleicht machen, was würdet ihr denn sagen, wie das abläuft? Also vielleicht auch der Wechsel mit Berufsschule, was ist so dieses Setting, was ihr in diesen zwei, drei Jahren durchläuft?
So, was auf jeden Fall wichtig zu sagen ist, Betrieb ist das eine, aber auch nicht alles. Also bei uns wird ja Betrieb, Berufsschule und eine überbetriebliche, also die Über, sind die drei Bestandteile von der Ausbildung. Und da gibt es immer Wochenabschnittsweise, wo man da wo ist. Und ich glaube, im ersten Lehrjahr ist man, glaube 14 Wochen oder sowas in der Berufsschule. Also schon relativ lang.
Okay.
Und auch also Baustelle ist meine ersten extrem wenig. Da hat man vielleicht 6 bis 8 Wochen Baustelle oder sowas. Also das ist schon. Man merkt einfach, dass man da nicht so viel auf der Baustelle ist. Und gerade in der Über, da verbringen wir brutal viel Zeit. Das ist einfach die.
Was ist die Über?
Das ist, also wie gesagt, diese überbetriebliche Ausbildung. Da lernt man gerade im ersten Lehrjahr, also das finde ich echt richtig gut im ersten Lehrjahr, alle Grundlagen eigentlich vom Handwerk. Vom Mauern, vom Schalen, vom Bewehren, vom Vermessen, von Fliesenlegen, vom Verputzen, Gerüstbau,
E-Strich,
Pflastern, Vermessen. Also da lernt man eigentlich die gesamte Bandbreite des Baus lernt man eigentlich einmal kennen und schnuppert jedes Mal, glaube ich, immer so 1-2 Wochen schnuppert da rein. Auch gerade mit Pflastern, das ist super. Man weiß es einfach, wie es funktioniert. Oder Fliesen legen. Man hat zu Hause neue Küche, neue.
Macht kann man da machen.
Hin. Zack, hinmachen, man weiß es. Also, das ist schon, als erste Lehrer finde ich echt richtig gut. Das hat mir echt gefallen. Und da verbringt man eigentlich die hauptsächliche Sache in der Über. Da hat man auch immer einen Meister und Gruppen, sage ich mal, zwischen 10 und 20 Leute. Wo man das dann zusammen macht, dann macht man auch manchmal Projektaufgaben, man macht eine Wand, dann tut man die verputzen, dann tut man noch Fliesen, macht einen E-Strich hin oder gerade man macht einen Gehweg zu zweit und das ist halt schon, sag ich mal, eine coole Aufgabe da. Aber Berufsschule ist schon so, ja, hat sein eigenes Tempo, sag ich mal so, das ist
gut formuliert.
Ja, das ist, sag ich mal, aber für jeden eigentlich.
Muss man mal erlebt haben.
Ja, muss man durch, erlebt
muss
haben.
Mal durch, ja.
Man muss dabei gewesen sein.
Ja. Aber ich sag mal, für jeden auf jeden Fall machbar.
Ja.
Wenn man natürlich die nötige Motivation und halt, was heißt mal, Ernsthaftigkeit da an den Tag legt. Man hat auch ein paar Mitschüler, wo sagen, okay, die schlafen dann den ganzen Tag in der Berufsschule. Ist ja klar, dass sie es dann in der Prüfung ein bisschen schwieriger haben als manche andere. Aber ich sag mal, vom Inhalt her und auch von der generellen Lernmöglichkeiten und sowas fand ich bei uns, also wir waren in Geislingen oder ich war in Geislingen, fand ich es eigentlich schon ziemlich gut da. wo man sagen kann, okay, die bereiten einen gut auf Baustelle vor und bringen auch relativ gute Inhalte zur Baustelle und auch aktuelle, weil das ist auch oft so, hat man alte Lehrer, alte Meister, die haben natürlich ein bisschen andere Ansichten vom Bau oder andere Tricks oder andere Methoden, wie jetzt, sag ich mal, beim moderneren Leonard Weiss, also da merkt man schon manchmal den Unterschied, aber so an sich, gerade im ersten Lehrjahr sind es die Hauptpunkte, diese Über- und Berufsschule, dass man das gut hinbekommt. Aber
das heißt, die Berufsschule, das ist quasi der Berufsschule IHK-Part,
ja,
wo ihr auch später die Zwischenprüfung jetzt gemacht habt, du die Abschlussprüfung und die Über, nennt ihr das, ist nicht von der IHK, sondern ist nochmal ein anderes Element.
So ein Bauwirtschaft, keine Ahnung.
Ja, das ist Akademie für Bauwirtschaft?
Ja.
Ja. Das, also
ja, aber das zählt aber auch mit der IHK. Das ist
alles irgendwie zusammen. Aber wir haben einfach eine
Es ist halt schon abgestimmt wahrscheinlich.
Ja, ja. Wir haben einfach diese dreiteilige Ausbildung, Schule, wo wir eben die Theorie lernen. Über ist quasi, da lernen wir die Praxis, da lernen wir eben diese verschiedenen Techniken. Auch das Schalen ist ein riesen Bestandteil, wo wir dann auch die Zwischenprüfung und die Abschlussprüfung machen müssen. Und dann halt noch der dritte Part, der Bau, also die Baustelle bei deinem Betrieb. Und das ist dann halt eben blockweise, als wir dann da 2 Wochen in den Sommerferien sind, wir dann, wenn die Schule quasi Ferien hat, sind wir dann halt mal 6 Wochen auf dem Bau, also auf der Baustelle. Und das ist dann immer so ein Ineinander, Miteinander, hin und her. Und dann bist du mal 4 Wochen in der Schule und dann kommst du auf den Bau und dann vermischt sich das, was du da gelernt hast, ein bisschen auch mit der Praxis dann. Und
ja, im besten Fall verbindet sich ja, sonst hast du ja 3 von sich aus separierte Sachen, was ja nicht unbedingt so gut wäre. Das heißt, die Grundbasic, weil ihr hattet von E-Strich, von Pflastern gesprochen, das macht man da auf einem Übungsgelände oder bei tatsächlichen
Übungsgelände?
Auf einem
Übungsgelände.
Das ist ein Riesenübungsgelände, da mauerst du, die baust danach wieder auch ab und dann wird es dann quasi kein Mörtel, wo Zement drin ist, dass der aushärtet. Also der härtet schon aus, aber so, dass man quasi wiederverwerten kann.
Rückbauen kann.
Jeder baut sein Ding im Endeffekt. Baust eine kleine Mauer.
Und was ja ganz gut funktioniert, wir haben da immer bei der Gruppe einen Meister und der gibt uns zum Beispiel die Aufgabe mit dem Plan und dann machen wir die und dann bewertet der uns und sagt uns ganz genau, was nicht gepasst hat, was wir besser machen könnten. Also man weiß ganz genau, was man falsch gemacht hat, was man verbessern kann. Das ist das Gute dort.
Also man hat ein gutes Umfeld, wo man quasi den Status quo einfach einfriert, man schaut sich's an und kann dann auch auswerten, was hat genau gepasst oder was muss man anders machen.
Und da fällt auch ein bisschen so der Zeitdruck. Erst natürlich, man hat einen Zeitdruck in dem Sinne, weil es eben benotet wird ab und zu oder hauptsächlich und man halt eben eine Zeit vorgegeben hat, aber es fällt eben der Zeitdruck weg, okay, ich bin auf einer Baustelle, das Bauwerk muss da und da fertig sein, man darf keine Fehler machen. Und das ist da halt, fällt da weg und kann quasi für sich üben, um dann eben für die Baustelle besser
vorzubereiten. Ihr habt noch viel mehr den Fokus auf das Lernen und Ausprobieren.
Ja, voll.
Und in der Praxis vom Bauen.
Ja, man muss auch echt sagen, wir haben echt, echt gute Meister. Also.
Ja, ist normalerweise, also bei uns in Aalen ist es so, wir machen am Anfang der Woche machen wir ein Bauwerk. Das ist zum Reinkommen, zum Üben.
Ja.
Und dann machen wir nochmal 2 und die werden halt benotet. Wird es auf Zeit, musst du auf Zeit die Aufgabe abliefern und dann.
Je nach Durchlauf.
Aber es ist auch wichtig, dass es benotet wird, weil du eben diese Zwischenprüfung hast und die Abschlussprüfung, die dann auch eben benotet wird. Du hast die Zeitvorgabe und es wird dann quasi
schon mal ein Test.
Ja, es gibt die Maße müssen stimmen, jetzt beim Schalen, die Winkel müssen stimmen, es muss genau sein, der Gesamteindruck, es gibt dann so verschiedene Teilnoten.
Die Schaltechnik.
Ja, genau, die Schaltechnik und so wird dann eben auch die Zwischenprüfung benotet. Also vom selben Prinzip her, deswegen wird man da quasi schon vorbereitet aufs Benoten von der Zwischen- und Endprüfung.
Ja, ich kenne das bei mir, also als ich dann dual studiert hatte, war auch immer, ich hatte immer den 3-monatigen Wechsel, bei euch sind das wahrscheinlich nicht so feste Blöcke.
Doch, wir haben Blöcke, aber halt, also man jetzt am Anfang vom Schuljahr hat man einen großen Schulblock, der geht dann 6 Wochen oder so und dann wechselt es immer ein bisschen zwischen Baustellen über ab. Da hat man da mal 2 Wochen über, mal eine Woche Baustelle, dann 4 Wochen über, eine Woche Baustelle, in den Ferien hat man dann immer Baustelle, weil dann eben die Schule zu hat. Mhm. Und dann kommt Anfang des Jahres nochmal so ein, jetzt im zweiten Lehrjahr ein 3-wöchiger Schulblock. Immer mal wieder so ein.
Okay, aber es ist nie, weil es gibt ja auch dieses Modell, dass man immer 2 Berufsschultage pro Woche hat.
Nee, das haben wir nicht.
Das habt ihr nicht, sondern ihr habt dann wirklich immer aneinander hängend.
Ja. Das wäre auch schwer bei uns. Also bei mir ist so, wenn ich bin oft auf Montage und dann geht es ja nicht, dass du irgendwo im Ahrtal bist und dann wirst du rausgezogen. Montag, Dienstag bis
dann
bist du
ja
bis in der Überbetrieblichen. Ja, genau.
Nee, ich
und dann selber nachbauen. Ja.
Block ist.
Block, so ist geordnet, hat ein System und so passt das.
Ja, also im Ahrtal warst du auch schon unterwegs. Ja. Ist ja auch ein Riesending.
Er ist heftig dort. Er ist ja heftig, da fährst du durchs Ahrtal durch und dann ein paar alte Häuser und so stehen ja noch. Da siehst du, wo der Wasserpegel gestanden war. Ey, das ist krass. Zum Teil 4-5 Meter an der Hauswand hoch.
Ja, ich war letztes Jahr im November da, haben wir auch einen Film drüber gemacht. Und im November hat man die erste Brücke wieder ein, weil die ganze Infrastruktur ist ja weggeschwommen. Hat man die erste Brücke wieder eingeschoben. Da war dann auch der Steffen Schönfeld sogar dabei. War ich dann krass, der da neben mir gestanden. Wir haben uns das angeschaut und die wird ja Millimeter. Finde ich cool, dass das überhaupt so funktioniert. Aber schön zu sehen.
So ein Einschub, wie sie gerade erzählt, das ist schon heftig. Habe ich auch. Ja. Anfang des, vor 3 Monaten in Frankfurt, wird eine Regionaltankstelle gebaut. Und da wurde auch eine Brücke eingeschoben. Hat knapp 3000 Tonnen. Und das, wenn das Ganze angeklopft wird und dann reingeschoben wird, das mal zu sehen, ist schon echt heftig. Das muss man mal erlebt haben.
Ja, dass das überhaupt funktioniert. Ja. Diese Zugkraft, die da auch genutzt wird über diese Kabel, ist dann maxed.
Ja, genau.
Aber es braucht dann halt ein paar Stunden, bis es möglicherweise an der Stelle ist, wo es sein soll. Aber dass es überhaupt funktioniert, dass du so dieses irre Gewicht in diese Bewegung setzt.
Ja, da waren dann.
Du kannst ja auch, wenn du die in die falsche Richtung oder der Winkel passt nicht, du kannst ja nicht mal kurz sagen, wie bei uns bei der Couch, heb mal kurz mit an, wir schieben das Ding mal irgendwie, dass es gerade ist. Wenn die Ding eingeschoben ist, ist sie drin. Ja. Und da finde ich es auch wieder krass, auch beim Hochbau, dass Gebäude am Ende tatsächlich so stehen, wie die stehen sollen. Das finde ich generell beim Bau faszinierend. Diese ganzen Puzzleteile irgendwann doch so abgestimmt.
Ist auch cool, und dann fährst du vorbei und siehst, da war ich ein Teil von. Also wenn ich jetzt immer am Parkhaus vorbeifahre und dann sehe, wie die jetzt die ganzen Menschen ein- und ausgehen, die Autos rein und rausfahren, das ist schon cool irgendwie, doch.
Ja, was gefällt euch, das ist ja vielleicht ein Fakt, was gefällt euch am meisten am Beton- und Stahlbetonbauer sein? Gibt's was, hast du das findet er besonders geil, wenn jetzt zu dem Moment kommt im Prozess oder bestimmte Situationen, wo ihr richtig gemerkt habt, okay, ich nice.
Der Geruch vom frischen Beton.
Ich finde es auch das Ausschalen finde ich am geilsten. Also, wenn du jetzt quasi die Schalung wegmachst, wo der Beton ja ausgehärtet ist, siehst du dann, wie kommt es raus, ist der Beton schön geworden, sind irgendwelche
Unsauberheiten. Die glatte Oberfläche dann, wenn du da drüber streichst mit der Hand, das ist
ein geiles Gefühl. Ja, ich verstehe, aber das ist the moment of truth eigentlich.
Ja, voll. Also du hast alles eingeschaltet, hast betoniert und dann weißt du noch nicht so ganz, funktioniert das jetzt alles? Sieht es schön aus? Haben wir schön den Beton verarbeitet oder gibt es hier und da irgendwie ein paar Stellen, die nicht so gut geworden sind und dann schaust du es aus und dann siehst du es, der qualmt noch so, weil der wird ja warm, während er aushärtet und dann verdampft das Wasser. Und dann siehst du das so und
ja, der Augenblick der Wahrheit, weil ja, klar, doch. Das ist ein schöner Begriff, den haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ausschalen heißt in dem Fall, sobald die Schalung...
Genau, du entfernst die Schalung wieder. Es gibt das Einschalen, da stellst du die Schalung, schaust, dass die passt, dass die im Wasser ist, dann betonierst du es eben und dann schaust du es aus und dann steht es da.
Einschalen ist quasi Müsli in die Schüssel.
Einschalen ist Müsli in die Schüssel.
Müsli schon hinstellen eigentlich, ja. Einschalen. Ja, genau. Betonieren dann das Müsli rein.
Oder wie Eiswürfel kann man es am besten...
Ja.
Eiswürfelform, dann tue ich Wasser rein, dann tue ich es gefrieren und dann tue ich später bei so einer Eiswürfelform das ausschalen, dann habe ich meinen fertigen Eiswürfel, habe ich als Würfel. So kann man sich eigentlich auch relativ gut vorstellen mit so einer Schalung.
Einfach mit Wasser, ja stimmt, weil das
die Wasser, schon mal gemacht friert, haben.
Ja. Die Schalung ist die Form, die Eiswürfel später haben soll. Ja. Dann mache ich das Wasser rein, das ist der Beton und dann würde später die Schale da sagt man halt, man holt das Wasser wieder aus der Schale raus, etwas andersrum.
Aber ist dann auch ausgehärtet, das Eis?
Das ist ein guter Vergleich. Top.
Ja, aber gerade auch das mit, wenn man seine alten Bauwerke sieht, gerade vor allem Sichtbeton. Wenn man weiß, okay, man hat jetzt, das war bei uns auch in Geislingen, eine Straßenmascherei. Das ist unten das erste Geschoss ist Sichtbeton und oben ist dann so eine Holzkonstruktion drauf. Und direkt an der Straße ist eigentlich mit einer meiner ersten Wände, wo ich selber gemacht habe. Wo ich halt zusammen mit einem Mitarbeiter gemacht habe und ich weiß, okay, ich habe es verdichtet. Und das ist eigentlich bei uns gerade bei Sichtbeton relativ hoch gewertet. Also gerade wie ich verdichte, ob da jetzt nur Luftblasen sind, ob da ein Kiesnest kommt oder so. Also man muss da schon relativ gut verdichten. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, ich gucke die Wand an und denke mir, ja, die sieht gut aus und die habe ich gemacht. Und das ist dann schon immer so. Oder wenn man dann mit Kollegen vorbeifährt, dann kommt schon immer so, guck mal da drüben, habe ich gemacht. Also das ist schon immer so ein bisschen das...
Der Stolz dann auch. Ja,
auf jeden Fall, der Stolz, oder gerade wenn man, das ist bei uns in Merklingen, das war meine allererste Baustelle beim Grüner, wo wir eine Halle gebaut haben. Man fährt da immer mit an der Autobahn halt vorbei und denkt, guckst darüber, denkst du, ja, das war meine erste Baustelle, wo ich jemals eigentlich so hatte. Und das ist schon so ein stolzer Moment, wo man eigentlich hat und denkt, okay, da hat man schon was geschafft. Das ist schon.
Ja, man schafft was, das bleibt.
Ja, das ist eigentlich das Schönste.
Ja, man schafft etwas, das bleibt. Das ist das Schönste. Das ist unser Schlusszitat, denn wir waren so im Flow, was diese Folge angeht, dass wir einfach die Verabschiedung tatsächlich vergessen haben. Denn es ging noch ein bisschen weiter. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft auch freuen, denn Jonathan, Mike, Enis und Thaddäus werdet ihr wohl noch öfters nach vorne sehen. Seid gespannt. Ciao. Im Namen von uns Fünfen. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wann auch immer das mit euch sein wird. Jetzt übergebe ich an mein Outro. Ciao.
Das waren unsere heutigen Gelbtöne. Und damit bist du als Hörer nun auch Teil dieser Leonard-Weiß-Plattform. Ich freue mich über Response und eine Rückmeldung von dir, wie du die Episode fandest. Als Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Podcast-Website. Auf unsere nächsten Warum-Erzähler und Einblickgeber. Bis zum nächsten Ton. Ciao.